Open Source, ja, Open Source Technologien, Innovation. Das heißt im Prinzip, auch die stehen natürlich den Mittelständlern offen und sich da einzubringen und daran zu partizipieren. Ich glaube, das hat sich auch stark geändert.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Viele Grüße aus Hannover. Ich weiß, wie es Ihnen geht. Bei mir in Hannover ist minus 8 Grad, ganz schön kalt, aber wunderschönes Wetter, blauer Himmel und viel Sonne. Und deswegen gut gelaunt starten wir heute das Webinar. Und willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Heute haben wir ein spannendes Thema, möge der Mutige gewinnen. Und es geht um Strategie zur Restrukturierung ihres China-Business. Und ja, das ist die erste Ausgabe von China-Webinar in 2025. Wir sind jetzt mittlerweile seit 2020 nun in dem sechsten Jahr dieser Sendung. Und daher bedanke ich mich sehr bei allen Zuhörern, die entweder jetzt live dabei sind oder später auf YouTube oder auf Podcast-Kanal sich die Sendung nochmal anschaut oder anhört. Wir freuen uns natürlich auch auf die zahlreichen Anregungen und Ideen, die wir seitdem auch erhalten haben, um uns weiter zu entwickeln. Und folgende Gäste habe ich heute für Sie, die ich jetzt auch einzeln vorstelle. Zuerst möchte ich die Corinne Abele Ihnen vorstellen. Seit über 25 Jahren ist die Corinne in chinesisch sprechenden Regionen tätig. Für GTAI, Gemini Trade und Invest war sie in Taipei, in Beijing und nun seit über 10 Jahren auch in Shanghai tätig. Als Chief Representative bietet sie Marktinformationen über viele wichtige Industrie Chinas an die deutsche Wirtschaft an. Ich freue mich sehr, Corinne. Ich hoffe, dass du mit deiner Technik zurechtkommst, dass du auch rechtzeitig einwählst. Nur mal eine Info an die Teilnehmer. Die Corinne ist da, aber kämpft gerade ein bisschen mit der Technik. Mein zweiter Gast heute ist Jürgen Meyer. Um präziser zu sein, Dr. Jürgen Meyer hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Ökonomie promoviert. Bevor er vor 12 Jahren nach Shanghai gekommen ist, war er als Manager und bei der Firma Henkel 10 Jahre lang gearbeitet und auch selbst eine SAP-Beratung 16 Jahre lang geleitet. Und in China ist er nun als Interimsmanager tätig für deutsche Mittelstandsfirmen. Und seine langjährige China-Erfahrung will er nun in sein neues Buch Risikomanagement in China in diesem Jahr noch veröffentlichen. Und eigentlich ist er ganz schön beschäftigt mit der letzten Schreibarbeit und Kontrollarbeit in dem Buch. Aber ich bin dankbar, Jürgen, dass du heute Zeit genommen hast. Danke, dass du gekommen bist.
Danke, dass ich eingeladen bin, bin gerne dabei.
Ganz meinerseits. Und mein dritter Gast heute ist Ralf Kopitz. Und ich freue mich besonders, Ralf, dass du zum ersten Mal bei China Webinar dabei bist. Und du bist seit 28 Jahren in China tätig mit über 10.000 Follower in LinkedIn, auf LinkedIn ist der Ralf wohl der bekannteste deutsche Anwalt für das China-Geschäft der deutschen Mittelstandsfirmen. Und es geht so weit, dass ich weiß, ich kann mich ganz gut erinnern, in 2020 eine gute Freundin von mir, auch eine Managerin in deutsche Unternehmen, hat sehr, sehr aufgeregt an mich berichtet. Weißt du was, Xiaolong, da ist was passiert. Der Ralf geht zurück nach Deutschland. Ja, Zum Glück hat der Ralf entschieden, und seit 2023 wieder in China zu sein. Als Partner bei Röder und Partner berät er die deutschen Mittelstandsfirmen, und die richtige Struktur für die Zukunft aufzusetzen. Und Ralf, danke schön, dass du heute Zeit hast.
Freut mich sehr, danke.
Mein vierter Gast heute ist Stefan Schwab. Der Manager hat für viele Industriekonzerne auf Top-Manager-Level gearbeitet, um einige nur zu nennen: ABB, Alstom, Power, Siemens und Danieli. Und dann war er 6 Jahre lang als Vorstand für das führende chinesische Staatskonzernunternehmen China First Heavy Industry tätig. Und heute ist er und als Interimsmanager und auch Berater und tätig berät er chinesische Firmen in Richtung Internationalisierung, gen EU, gen europäischer Markt. Ich freue mich, Stefan, dass du heute dabei bist. Nun, ich habe meine erste Frage eigentlich vorbereitet auf Corinna. Ich hoffe, dass die Technik klappt, Corinna. Und wir haben ja wirklich heute eine Welt, wo viele Informationen und viele Nachrichten so nur so rumschwimmen, auf einen so reinprallen. Welche Nachricht aus China hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Ja, hallo. Also wir versuchen das heute irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Tatsächlich ist es eine Premiere. Wir sind umgezogen in Shanghai. Das ist also das erste Webinar aus dem neuen Büro. Und ja, genau, so ein bisschen Premiereneffekt halt. Also ich hoffe, das hält jetzt durch. Jetzt bin ich über mein Mobiltelefon sozusagen da drin. Also wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, was hat mich am meisten überrascht? Ich glaube, viele würden natürlich sagen, das war die Nachricht von DeepSeek. Tatsächlich hatten mein Kollege und ich vorher schon mal in diese AI-Sachen reingeschaut, und mehr oder weniger, es gibt ja einige, die da unterwegs sind, war vielleicht abzusehen in der einen oder anderen Form, dass da was kommen würde. Warum? Weil China es doch gelingt, gerade in der Innovation und im Startup-Bereich noch relativ, wie soll ich denn sagen, abgeschottet zu sein vom Rest der Welt, bis man darauf aufmerksam wird. Ja, da kommt also insofern war das tatsächlich für mich nicht das Überraschendste. Was mich überrascht hat, ein bisschen, ist die Reaktion Chinas bislang auf die Zollgeschichten der USA. Also wir sind weg von den großen Tönen, sehr bedachtsam, moderat, aber doch gezielt. Das finde ich, da würde ich sagen, man hat sich darauf vorbereitet. Und was jetzt in den letzten Tagen mich wirklich überrascht hat, das waren diese schönen Bilder, die wir gesehen haben von dem Symposium für Privatwirtschaft. Ja, Jack Ma wieder zurück bei Händeschüttelnd mit Xi Jinping, der Gründer von Huawei dabei, Rede gehalten, Wang Chuanfu von BYD war dabei, und natürlich das AI-Genie der Liang Wenfang von DeepSeek. Also die Interpretation war ja, das sieht man ganz klar, also der Crunch auf die Tech-Firmen ist jetzt over, und diese Unterstützung der Privatwirtschaft wieder da. Ich würde es ein bisschen anders interpretieren. Mich hat die Parallelität so ein bisschen der Bilder, ist mir fast ins Auge gesprungen. Also wir haben ja Ähnliches gesehen in den USA. Und vielleicht ist die Message nicht so sehr an die, was wir verstehen unter Privatwirtschaft, weil was ist schon privat in China, sondern eher an die USA. Sozusagen auch ja, Xi Jinping umringt sich mit den Tech-Größen. Ja, also das wären so ein paar
Ja,
Meldungen gewesen, die mich genau zum Nachdenken gebracht haben in der letzten Zeit.
das hat mich auch tatsächlich überrascht, diese relativ softe Einstellung gegenüber dieser harte Zollpolitik aus USA und dann jetzt auch die Wendung im Umgang mit dieser Technikkonzerne. Und ich Ich meine, die deutschen Manager, die deutschen Ingenieure sind ja die Meister in Ursachensuche. Jürgen, vielleicht kannst du uns ein bisschen Informationen liefern oder die Begründung liefern. Und vielleicht liegt es in der chinesischen Wirtschaft in aktueller Situation. Wie kommt die chinesische Wirtschaft seit Anfang 2025 in Gange?
Ja, sie kommt ja nicht so richtig in Gang, was natürlich auch daran liegt, dass wir im Januar unser Chinese New Year hatten, was die Januarzahlen auch völlig uninterpretierbar machten. Und der Jahresvergleich ist einfach nicht möglich. Also wir müssen den Februar noch abwarten. Aber im letzten Quartal 2024 hatten wir ja ein Riesenergebnis hier in China, wie auch immer verursacht. Und das hat das Jahr 2024 gerettet. Kein Wunder, dass nach so einem Hoch dann erstmal der Wind etwas schwächer weht. Insofern ist das, was im Augenblick an ganz normalem Geschäft auf kleiner Flamme läuft, schon kein Wunder. Was aber dann doch an Zahlen veröffentlicht wird, dass zum Beispiel auch die Arbeitslosigkeit hier ein wenig steigt, das ist schon unüblich und an der Stelle müssen wir das Augenmerk einfach auf solche Werte halten. Die Stimmung ist auch nicht so sehr gut, aber das ist nach den knappen Zahlen von 24 auch kaum anders zu erwarten. Die entscheidende Frage ist jetzt wirklich, ob die schönen Aussagen zur Privatwirtschaft auch sich umsetzen lassen in tatsächliche Maßnahmen und ob der Konsum in China wirklich angeheizt werden kann und die Wirtschaft dann langsam wieder in Gang kommt. Was auch immer da geschieht, wird nicht in einem Monat zu sehen sein, sondern erst im Laufe der Zeit und es wird auch nur langsam kommen. Ich denke, wir dürften keine großen Erwartungen auf große Sprünge nach oben haben.
Ja, das glaube ich auch. Das bleibt abzuwarten. Was ist auch aktuell und vielleicht auch eine Auswirkung? Wir reden ja über das China-Business von deutschem Mittelstand. Und wir haben aktuell die deutsche Wahl kurz vor der Tür. Ich hoffe, die Teilnehmer, die jetzt in China sind, haben alle gewählt und ist rechtzeitig die Stimme abgegeben worden. Und Stefan, wie ist da deine Beobachtung? Her, welche Veränderungen oder Nachrichten in der deutschen Politik und Wirtschaft kann auf das China-Business der deutschen Mittelstand auswirken?
Naja, wir sind ja momentan jeden Tag einem Staccato ausgeliefert vom Transatlantik, was es da an Neuigkeiten gibt. Hatten wir zuletzt ja auch am Freitag bei der Mütter-Sicherheitskonferenz. Und das lässt für viele Unternehmen nichts Gutes erwarten. Ja, wenn wir uns überlegen, was die Zollbelastung bedeuten würde, das bringt eine Menge Unruhe. Dem muss man sich erstmal stellen und das abwägen, was da passiert. Aber es ist einfach völlig unberechenbar geworden, was den amerikanischen Markt betrifft, der ja für viele deutsche Unternehmen immer noch der größte Absatzmarkt bedeutet. So. Andererseits betrifft diese Sache ja auch China, was die Zölle betrifft. Und ich habe jetzt die letzten Wochen immer mehr Signale auch aus China vernommen, dass man viel mehr zu einer Öffnung bereit ist, dass man sich mehr wieder an Europa orientieren möchte, weil man in China aus meiner Sicht nicht mehr glaubt, dass die Geschäftsbeziehungen mit USA sich die nächste Zeit verbessern werden. Im Gegenteil, die werden eher etwas abkühlen. Somit sehe ich dann eine natürliche Allianz, ein stärkeres Zusammenrücken zwischen deutschen Unternehmen und chinesischen Unternehmen. Und da scheint es auch eine Öffnung zu geben, dass man da bereit ist. Zumindest sind das momentan sehr starke Aussagen von chinesischer Seite, dass man deutsche Firmen, Investoren Geschäftsbeteiligungen sehr wohlwollend behandeln würde. Ja? Und diese Strategie der bisherigen deutschen Regierung, eine Entkopplung von China, die sehe ich momentan in eine andere Richtung gehen. Und da würde ich mir auch von der neuen Regierung, die dann in ein paar Wochen, Monaten im Amt sein wird, auch eine deutlich stärkere Annäherung an China vorstellen können. Und das ist natürlich dann auch wiederum förderlich für den deutschen Mittelstand, sich nach China wieder zu orientieren.
Aus meiner eigenen Beobachtung, ich berate ja auch deutsche kleine mittelständische Firmen, ich finde, die Unternehmen sind nach wie vor so in der Lage, die Geschäfte in China zu betreiben, oder wollen das China-Geschäft weiter betreiben, aber es gab ein paar Jahre, wo sozusagen die Beziehung zwischen China und Deutschland auf der Regierungsebene etwas schwierig ist, um das so zu bezeichnen. Und Ralf, wie ist du reist ja zwischen Deutschland und China ziemlich regelmäßig. Und wie ist deine Beobachtung nach die aktuelle Beziehung zwischen Deutschland und China? Ist da eine Veränderung zu merken?
Ja, ich würde es mit schon zwei Worten versuchen, sehr grob mal zu beschreiben. Nämlich einmal, es ist durchaus noch schwierig. Es ist aber auch durchaus sehr facettenreich. Und ich denke, den Tiefpunkt hatten wir sicher, also nach, wenn man das auch über längere Zeiträume beurteilt, ähnlich wie auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung, man das ja nur in längeren Zeiträumen auch messen kann, würde ich jetzt so rückblickend sagen, so wahrscheinlich so 2023 mit der Verabschiedung der Strategie der Bundesregierung. Also das war damals sehr emotional auch aufgeladen. Man hat da immer festgestellt, auf der einen Seite die ideologischen Aspekte und auf der anderen Seite die pragmatischen. Und das Pendel schwingt irgendwo zwischen diesen zwei Bereichen. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass dieses Pendel etwas stärker wieder in Richtung Pragmatismus umschlägt. Ist das jetzt schon ein kompletter Wandel und kann das überhaupt je wieder so werden wie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren? Das ist sicher eine sehr schwierige Frage. Aber grundsätzlich hat man den Eindruck, es ist ein bisschen besser geworden, es ist stabiler und man erkennt vielleicht doch auch gerade an anderen Stellen, so schwierig China in manchen Bereichen ist, aber so stabil ist China auch. Und gerade im Kontrast zu dem, was in den USA passiert, aber auch zum Beispiel, was im Bereich Klimaschutz in Indien passiert, dann kommen plötzlich auch Erkenntnisse bei manchen Politikern auf, naja, China ist doch gar nicht vielleicht ein Partner, mit dem man gar nichts machen kann, sondern es gibt durchaus auch Themen, die da bearbeitet werden können. Und ich denke auch, wir hatten natürlich ein bisschen auch ein Glück im Sinne von, also ich spreche da jetzt quasi aus der positiven Perspektive, was kann China an der Stelle auch richtig machen, dass sich die Softpower so ein bisschen gesteigert hat. Also wir hatten ganz am Anfang, als das noch nicht angegangen war, ja kurz gesprochen über diesen neuen Film, Neja 2, das ist jetzt ein Aspekt zum Beispiel, dass also so ein Zeichentrickfilm so wahnsinnig erfolgreich ist und wir haben natürlich andere Dinge wie DeepSeek, wir haben auch zum Beispiel im letzten Jahr ein sehr erfolgreiches chinesisches Videospiel gehabt, wo also dann auch sehr viel an tollen Bildern aus China zu sehen waren, wenn man dieses Spiel spielt. Das sind alles Dinge, die positiv sich auswirken können, gerade auch bei Jüngeren.
Ja, vielen Dank. Nachdem wir unter Experten mit den Teilnehmern zusammen so ein bisschen synchronisiert haben, was die global-galaktische Situation so aussieht, und dann würde ich in den nächsten Abschnitt in Richtung engere Umfeld, Marktumfeld für deutsche Mittelstandsunternehmen da eingehen. Und weil wir ja das Thema haben, es geht um mutige Umstellung im Businessmodell für die deutsche Mittelstandsfirma in China, ist es wichtig, dass wir das Umfeld auch nochmal kurz beschreiben. Aber davor haben wir noch mal einen kurzen Beitrag.
Hallo allerseits, vielen Dank an China-Team für die Möglichkeit, dieses Jahr als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer. Seit über 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
Ja, ganz interessant. Das Immobiliengeschäft geht auch eigentlich sehr gut voran. Es geht auch viel mehr um Verkaufen von aktuellen Fabriken oder Umziehen in eine andere Stadt oder so. Also auch wenn die Wirtschaft nicht so läuft, ist gerade eine Phase, wo viele sozusagen Maßnahmen, Umgestaltungsmaßnahmen gerade laufen, weil alle sich vorbereiten auf eine neue Zeit. Und daher wollen wir etwas auf die auf das Umfeld der deutschen Unternehmen in China anschauen. Und Ralf, nochmal eine Frage an dich. Du postest ja wirklich sehr regelmäßig über China, über die gesellschaftliche oder technologische Trends in China. Welche Trends hat dich persönlich am meisten beeindruckt?
Also ich würde mal zwei Sachen auf der Technologieseite rausheben. Natürlich muss man als erstes nennen die Entwicklung im Zusammenhang mit DeepSeek. Das ist schon eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung. Und in dem Zusammenhang aber auch die Umsetzung, die jetzt, nachdem das auch alles so hochgekommen ist, jetzt erfolgt. Also wir hören jetzt aktuell ja schon, dass diese Einbettung erfolgt in diverse andere Apps. Das heißt, die großen chinesischen Technologieunternehmen greifen DeepSeek jetzt auf. WeChat hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass die chinesische Fassung davon das entsprechend integrieren wird. Alibaba, alle großen Firmen arbeiten da im Moment schon dran. Also da in Deutschland sind wir noch dabei zu überlegen, was hat das denn für datenschutzrechtliche Auswirkungen und was kann ich denn machen, um einen AI-Agenten irgendwie vielleicht mit DeepSeek auszustatten. In der Zeit hat China schon irgendwelche Dinge schon wieder implementiert. Also diese Geschwindigkeit finde ich teilweise wirklich unglaublich und überraschend. Ein zweiter technischer Aspekt oder Technologieaspekt ist alles, was mir zusammen mit Transport im Moment auch so wieder sichtbar ist. Also ich meine da jetzt nicht nur die EVs, das ist jetzt eigentlich schon fast ein alter Hut. Da wissen wir, dass China sehr weit ist, aber jetzt kommen ja neue Bereiche, wie zum Beispiel diese Flugtaxis, Drohnen, diese ganze Low-Altitude-Economy, so wird das bezeichnet in China, wird jetzt entsprechend gepusht. Also da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden. Und da gehört zum Beispiel dann auch der neue High-Speed-Zug dazu, der jetzt also dann standardmäßig mit bis zu 450 km/h fahren soll. Also da ist dann die Zeit zwischen Peking und Shanghai dann auf irgendwie 3 Stunden verkürzt. Das ist schon enorm, was an der Stelle passiert. Auf der gesellschaftlichen Seite würde ich vielleicht einen Punkt noch erwähnen. Ich bin, ist vielleicht jetzt aber ein eher negativer Aspekt, auch diese unglaublich hohe Sparquote, die wir im Moment sehen in China. Das ist was, was uns leider auch in dem Konsumbereich etwas hindert. Da sollte China ja jetzt Fahrt aufnehmen, aber die Leute haben im Moment noch nicht das Vertrauen zurückgewonnen und halten ihr Geld noch zusammen.
Sparkurs im Markt gerade aktiv und wenn ich jetzt deutsche Unternehmen wäre, ich gucke um mich herum, sind überall Hightech-Produkte, die aus dem Boden schießen. Das sind natürlich Situationen, die ich Acht geben muss. Und natürlich muss ich auch Acht geben, wie die chinesische Wettbewerber aussehen. Deswegen die Frage, Stefan, an dich. Und du hast ja lange für chinesische Firmen auch gearbeitet, auch in chinesische Firmen gearbeitet. Und die sind ja als Partner, Kunden und Lieferanten also wichtig zu beobachten. Welche Entwicklung kannst du von den Kompetenzen hier über die chinesischen Unternehmen jetzt sagen?
Ja, ich muss sagen, die Entwicklungen sind absolut rasant. Ja. Ich war 6 Jahre in einem Staatsunternehmen mit der Hauptaufgabe, dieses Unternehmen, was ein börsennotiertes, sehr großes Unternehmen war, zu ertüchtigen auf dem Weltmarkt, erfolgreich zu sein. Ja, und da gab es viele Maßnahmen. Das Ganze ging sehr träge von sich. Und mittlerweile muss ich sagen, dieser Abstand von chinesischen Firmen im Vergleich zu, nennen wir es mal, westlichen Firmen ist extrem geschrumpft. Bis dahin, dass China uns in manchen Bereichen schon überrundet hat. Der Ralf hat das eben erwähnt mit den Electric Vehicles, also den Elektroautos. Da hatte ich jetzt 4 Jahre im Automotive-Bereich auch gearbeitet, ja. Und da sind wir einfach technologisch als deutsche Auto also als Autoland, ja, ins Hintertreffen geraten. Ob es jetzt um 800-Volt-Technologie geht, wenn ich mir das mit den Batterien betrachte, da ist China mit Abstand führend, was Batterietechnologie, Marktanteile ganz zu schweigen betrifft. Also da hat uns China deutlich überrundet. Grundsätzlich alles, was Digitalisierung betrifft, ist China viel weniger gehemmt und bedächtig, als wir das hier in Deutschland, aber auch in Europa sein mögen. Da macht man riesen Fortschritte in dieser Sache. Wenn Sie sehen, was dann auch für KI oder AI im Englischen investiert wird, für Milliardenbeträge, da sind wir einfach nur ein kleiner Player momentan, der sich selbst im Weg steht. Und was mich jetzt im letzten Jahr extrem überrascht und beeindruckt hat, ich kannte das, dass man als deutsche mittelständische Firma nach China geht, A, um den Absatzmarkt zu bedienen, aber B, um natürlich die Kostenvorteile in China mitzunehmen. Und wir hatten das jetzt aber in meinem letzten Projekt auch so festgestellt, die sogenannte, die hier auch schon von Ralf erwähnt, die sogenannte China Speed. Und China Speed heißt, dass sie für Entwicklungen von neuen Produkten technologischer Art aus unserer Sicht ein Faktor 4 schneller sind, als wenn sie das Gleiche in Deutschland entwickeln. Ja, und von daher sind wir einfach momentan hier zu träge, viel zu vorsichtig, bedächtig mit unseren Entwicklungen. Und da hat China mit riesen Schritten aufgeholt, in Teilbereichen überholt. Und dann müssen wir uns hier in Deutschland echt zusammenreißen und was überlegen, dass wir da wieder Schritt halten können. Und das wird sehr, sehr schwierig, weil wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach viel zu behäbig, zu bürokratisch, zu kompliziert geworden sind. Wir haben Auflagen in Deutschland, wir haben Auflagen der EU, wir haben sonstige Dinge. Wir machen uns Gedanken über alles Mögliche. Wir machen Prototyp A, Prototyp B, Prototyp C, Prototyp D, ja, während China einfach das Ganze einfach nur macht. Und natürlich haben die auch dort ihre Misserfolge, aber von 5 Projekten funktionieren dann eben 3. Und das ist immer noch besser und schneller. Und wenn Sie im Automotive-Bereich sind, dann sehen Sie, die Kunden wollen innerhalb von einem halben Jahr einen Product Launch haben. Und wir sagen dann hier, ja, wir machen das dann in 2, 3, vielleicht auch 4 Jahren erst. Ja, das ist einfach. Also China hat enorm aufgeholt und ich komme aus dem Maschinenbau ursprünglich. Und auch im Maschinenbau sehe ich einfach die Fähigkeiten, das Know-how, die Möglichkeiten der Chinesen mittlerweile schon sehr, sehr, sehr nah an unseren eigenen Kernkompetenzen, die wir viele Jahre hatten.
Ich würde vieles zustimmen. Bei einem Punkt möchte ich so einen Kommentar noch geben und denke, natürlich China Speed gebe ich zu, das ist erstaunlich. Wobei ich persönlich auch schätze, das Projektmanagement gerade in der Produktentwicklung PEP für deutsche Industrieprodukte haben auch große Vorteile. Und was technisches Projektmanagement angeht in China, was Skills angeht, da habe ich mein persönliches Concern, um das so zu bezeichnen. Ich denke, da hat auch noch viele Themen, wo China auch von Deutschland lernen muss. Ich denke, da ist auch wichtig, dass man sich auch sozusagen bemüht, zusammenzuarbeiten. Ich möchte die Runde nochmal öffnen für die Teilnehmer. Sie können gerne auch Fragen stellen, entweder an eine bestimmte Expertin oder Experten oder an die Runde. Bitte schreiben Sie Ihre Frage im Chat. Ich werde Ihre Fragen dann auch meine vorziehen. Und meine nächste Frage geht tatsächlich an Corinne. Das ist ja immer so, nachdem wir so viele kritische und Risiken gehört haben von den männlichen Experten, brauchen wir immer eine Dame, die uns bisschen Mut gibt. Corinne, was ist deiner Meinung? Wie sollen eigentlich die deutschen Mittelstandsfirmen in klassischer Industrie wie Automobil, Maschinenbau, MedTech in China sich positionieren?
Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich jetzt hier nicht bin, die da eine allgemeine positive Stimmung verbreiten kann. Tatsächlich finde ich viele von den Punkten, die jetzt angesprochen sind, das sind ja relevante Punkte. Ja. Im Prinzip muss man einfach sagen, man kann im Markt eigentlich nur dann bleiben, wenn man zumindest noch irgend so was Ähnliches wie Gewinne realisiert in manchen Sparten. Also das heißt, genau zu überprüfen, ja, oder zumindest mittelfristig die Perspektive darauf hat. Das heißt, man muss auch genau schauen, bin ich noch im richtigen Bereich unterwegs? Sollte ich vielleicht einen anderen Bereich abstoßen? Und das gilt genauso für den Mittelständler. Warum sage ich das jetzt hier auch nochmal so mit Nachdruck? Weil wir natürlich in dieser Wirtschaftssituation, das ist ja heute schon mehrfach angesprochen worden, die ja auch allgemein hier in China nicht gut ist, die Zahlungsmoralität natürlich wahnsinnig nach unten gegangen. Also die ist ja schon immer hart im zum Beispiel Automobilbereich, ja, oder eben auch im Maschinenbaubereich. Und jetzt haben wir natürlich inzwischen auch Meldungen, dass das eben sich ja fast so gestaltet, dass zum Beispiel, das war jetzt letzthin eben die große Meldung, BYD im Prinzip jetzt Zahlungsziele hat von, ja, manche sagen sogar bis zu 9 Monaten. Das heißt, es werden Wechsel ausgestellt. Es ist also diese Wechselwirtschaft, die werden weitergegeben an den Taiwan-Zulieferer. Die schneiden die, gehen sie wieder weiter. Und bis das dann tatsächlich zu Cashflow kommt, vergehen also Monate. Das kann auch ein BYD zum Beispiel nicht endlos überleben. Ja, vor allen Dingen, wenn man vor dem Hintergrund sieht, dass er sehr, sehr viel investiert, also immer weiter auf Wachstum geht, wobei eben die Gewinne, wenn überhaupt, sehr marginal sind. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall allen mitgeben. Also egal, ob im Automotive-Zuliefererbereich oder im Maschinenbaubereich, wirklich ganz genau zu gucken, wo sind die Bereiche, wo zumindest mittelfristig man davon ausgehen kann, dass man noch Gewinne erwirtschaften kann. Weil das ist ja auch insgesamt zu sehen im Zeichen der Deflation zum Beispiel, dieses erhöhten Wettbewerbs, was jetzt heute immer wieder angesprochen worden ist, ja. Es macht ja nur Sinn, im Prinzip da zu bleiben, wenn ich das tatsächlich langfristig rechtfertigen kann. Und ich habe letzten ersten Interview geführt mit Jochen Siebert, der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, der eben auch unterwegs ist zur Automobilbranche und da berät. Und er hat mir gegenüber was, finde ich, sehr Interessantes gesagt. Er meinte, ja, wir haben ja lange gesprochen, die deutschen Kfz-Zulieferer sind mit den internationalen OEMs gekommen, orientieren sich jetzt hin zu den chinesischen OEMs, weil das natürlich auch die Market Share geben, anders geht es nicht. Aber eben, er meinte, ja, wenn man eben mit den Chinesen in China unterwegs ist, dann muss man sich das eben gut überlegen, ob man mit Unternehmen zusammenarbeiten möchte, von denen man eigentlich nicht genau weiß, wie sie funktionieren. Also gerade eben darauf hin über die Finanzen, ja, über den Cashflow, wie läuft das eigentlich? Und nicht, dass man am Ende des Tages genau in diese Falle reinläuft. Also jetzt habe ich nur noch ein Rauschen. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört.
Ich höre einen leichten Rausch, aber das ist okay. In Ordnung. Das passt.
Mhm. Okay, genau. Also insofern würde ich einfach nur das nochmals mitgeben wollen, also sehr, sehr genau die Bereiche zu kontrollieren, sich umzustrukturieren, abzustoßen oder eben auch bewusst reinzugehen in das, was ich auch eine interessante Strategie finde. Das ist im Prinzip diese Strategie Wettbewerb durch Partnerschaft. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen.
Ja, ich höre auch aus, dass es durchaus eine schwierige Frage war, um klar zu sagen, was könnte man als Positionierung auswählen. Wahrscheinlich gibt es auch keine allgültige Version, Antwort. Und wir haben zwei Fragen aus dem Publikum. Eine Frage möchte ich an Stefan stellen. Da ist Herr Hein, der sagt, welche Vorteile oder welche Stärke von deutschen Unternehmen sollte man später weiterhin trommeln?
Ja, das sind natürlich die Klassiker, die nach wie vor in China Anklang finden. Ja, das eine ist das deutsche Ingenieurwesen, was sehr bewundert wird. Ja, also deutsche Technologie ist immer noch in vielen Bereichen führend. Das ist das Erste, was ich gerne erwähnen möchte. Das Zweite ist auch die deutsche Qualität, auch das ist ein ganz, ganz, ganz gewichtiger Faktor, für den man auch ein bisschen mehr Geld verlangen kann im Vergleich zu anderen Produkten. Also das sind die zwei hauptsächlichen Dinge, von deren Ruf wir noch hoffentlich eine Weile zehren können. Ja? Die deutsche Technologie, Ingenieurwesen mit unseren Innovationen und das Zweite, die Qualität. Das würde ich hervorheben wollen.
Ja, danke schön. Und die nächste Frage aus dem Publikum von einem Herrn Hade, Philipp Hade, da würde ich an Jürgen stellen. Ich glaube, das passt ganz gut. Welches Kompetenz, ich denke, das kann ich sehr gut nachvollziehen, bei dieser schwierigen Marktsituation und häufiger ist doch der Geschäftsführer oder Führungsperson aus Deutschland in der Niederlassung von deutschen Unternehmen in China. Wie sieht das Kompetenzprofil aus eines China-Managers mit Blick auf diese schwierige wirtschaftliche Situation und Wettbewerbshärte in China?
Also ich denke, im Augenblick muss hier die wirtschaftliche Entwicklung genau beobachtet werden. Und es ist wichtig, aus der alten Euphorie der letzten 20 Jahre ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. In den vielen Jahren früher hat China ja davon gelebt, dass es immer nur nach oben ging, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, das balancierte sich irgendwie in näherer oder fernerer Zukunft automatisch aus. Die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile geht es wirklich darum, genau zu sehen, welche Marktsituation das Unternehmen vorfindet, um dann sich von den Kapazitäten sowohl der Mitarbeiter als auch der Produktion entsprechend anzupassen. Und diese Beobachtungsgabe müssen General Manager mitbringen, um hier im Markt erfolgreich zu sein. Denn die Details, auf die wird es ankommen. Das Controlling spielt eine Rolle und der Blick in alle Abteilungen, wo die Gefahr vermieden werden muss, sich irgendwo auszubreiten und auf Zukunft hin zu was sich vorzunehmen. Da muss ein ganz realistischer Blick auf die nächste Zeit gewahrt werden.
Da höre ich viele Inhalte aus deinem neuen Buch Risikomanagement in China raus. Und Herr Hader, mehr davon müssen Sie noch ein paar Wochen abwarten, dann können Sie das Buch auch erwerben. Und mit dieser Information gehen wir jetzt in die nächste Session. Es geht wirklich um die konkrete Umstellungsmaßnahme, Umbau des China-Geschäfts. Aber wie gewohnt, vorher haben wir nur eine kurze Pause.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
An der Stelle auch mal ein Dankeschön an die Sponsoren, dass wir uns auf die Inhalte konzentrieren können. Wir haben auch die Sponsoren auch themenrelevant ausgesucht. Gerade sprechen wir über Wirtschaftspromotion in eine deutsche Stadt, Hannover, wo ich auch mich befinde. Viele chinesische Unternehmen gehen auch nach Europa oder müssen nach Europa. Da gibt es auch eine Frage von Herrn Erath aus dem Publikum. Die Frage habe ich hier nicht vergessen. Ich werde später noch stellen. Wir haben auch über Partnerschaft gesprochen. Da haben wir auch jetzt Zeit, genügend Zeit, darüber zu sprechen. Ganz vorab möchte ich gerne eine Frage an Stefan stellen. Stefan, vielleicht kannst du aus der Top-Management-Sicht uns ein bisschen aufklären und vielleicht gliedern. Was sind so typische mutige Umstellungen und warum zögern viele Firmen, notwendige evolutionäre oder sogar revolutionäre Veränderungen des China-Geschäfts zu planen oder umzusetzen?
Naja, es ist schon noch für viele deutsche Unternehmen eine gewisse Unberechenbarkeit mit China. Es gibt eine Macht der Behörden, die natürlich nicht zu unterschätzen ist. Und das muss natürlich alles reinpassen. Ich war vor einigen Jahren damals in Foshan bei VW gewesen und da hat die Geschäftsleitung in dem Moment meines Besuchs die Mitteilung ereilt, dass innerhalb von 2 Jahren die Hälfte der Produktion auf Elektroautos umgestellt werden muss. Ja, das sind natürlich Dinge, die wir uns hier nicht vorstellen können. Und solche Geschichten ziehen natürlich entsprechende Kreise. Das heißt, es gibt eine gewisse Sorge, dass man eine bestimmte Ohnmacht, eine Machtlosigkeit gegenüber der Behördenmacht erleben könnte. Ja. Das eine ist, dass natürlich, je nachdem, wie viel China-Erfahrung man selbst mitbringt und erfahren hat, sich natürlich immer noch damit schwer tut, wie die chinesische Kultur, wie das zusammenpasst. Und wir könnten jetzt einen ganzen Tag über die interkulturellen Unterschiede, auch ein Spezialthema von mir, was ich an der Hochschule lehre und in Workshops für Firmen mache und was mich selbst noch nach über 25 Jahren China-Erfahrung immer wieder erstaunt, wo ich doch glaube, ich kenne mich mit Chinesen ganz gut aus mittlerweile und trotzdem werde ich immer wieder von den Gepflogenheiten, Verhaltensweisen der Chinesen überrascht, wo man sich dann überlegen muss, na, wie kann das denn funktionieren? Wie machen die ihre Geschäfte? Wie können wir hier kompatibel zusammenarbeiten? Das sind so jetzt spontan beantwortet meine ersten 2 wichtigen Punkte, warum es hier eine Zurückhaltung gibt, sich mit Chinesen weiter zu beschäftigen, was geschäftliche Aktivitäten betrifft. Und natürlich auch letztendlich ist immer alles ein finanzielles Risiko, was gerade für einen Mittelständler, der weniger Ressourcen hat als ein Großkonzern und weniger Geld irgendwo mal für eine Aktion versenken kann. Da muss man sich das natürlich schon mehrfach überlegen. Und solange man hier, das habe ich oft erlebt im Mittelstand, solange man hier auf dem hiesigen Markt oder auch in anderen Märkten genug zu tun hat, warum soll ich mir den extra Aufwand, vielleicht auch den Ärger mit einem China-Geschäft hier unbedingt ans Bein binden? Das sind so meine Beobachtung der letzten Jahre, warum man da eher zurückhaltend ist.
Ja, also da stimme ich dir zu. Häufig fällt einem schwer, also da habe ich auch meine eigene Erfahrung, fällt dem deutschen Unternehmer schwer oder Unternehmensführungsebene schwer, eine bestimmte Planungsszenario für das China-Geschäft als Basis zu legen, weil doch vieles in dynamische Entwicklung sind, vieles unbekannt ist. Deswegen möchte man, also kann man gar nicht vorhersagen, wie die Zukunft aussieht. Aber auf anderer Seite, ich denke, die Zukunft bleibt dabei. Wahrscheinlich immer so dynamisch. Da muss man wahrscheinlich seine eigene Planungsgewohnheit auch ändern, ein bisschen agil werden, trotzdem ein bestimmtes Szenario voraussetzen und dann planen und dann immer auch bereit ist zu ändern. Da haben wir auch ein anderes Webinar, ich glaube vor 2 Jahren mal gemacht, dass man so agile Strategieprozesse planen muss. Aber das ist da auch meiner Meinung nach möglicher ein Grund, warum man zögert, Maßnahmen auch zu definieren, auch umzusetzen. Wenn man über Maßnahmen spricht, wenn man beginnt mit einem Industrieunternehmen, dann beginnt man mit Produkte oder Innovationen und Produkte. Und eine Frage an Corinna, welche Umstellungen gibt es in dem Bereich Innovation und Produktentwicklung? Wie können die chinesische, der chinesische Markt sozusagen für deutsche Unternehmen bedeutend, um seine Produktinnovation und Produktentwicklung dort erfolgreich zu gestalten.
Also das ist, erinnert mich ein bisschen an das Motto des heutigen Austauschs, ne? Dem Mutigen. Also das ist, dazu gehört natürlich auch immer Mut. Und ich glaube, alle hier wissen, was da für Diskussionen vorausgehen. Ja, gerade im Mittelstandsbereich. Wie viel Innovation, mit wem, wie viel offenlegen. Das heißt, man muss sich selber auch seinem IP erstmal ganz klar bewusst sein und dann eben auch entsprechend schützen. Das ist mal so die Voraussetzung, glaube ich. Zweiter Punkt, was wir ja auch wieder auf DeepSeek, Open Source, ja, Open Source Technologien, Innovation. Das heißt im Prinzip, auch die stehen natürlich den Mittelständlern offen und sich da einzubringen und daran zu partizipieren. Ich glaube, das hat sich auch stark geändert. Ja, also dieses, das ist das, was ich meinte mit diesem ja, kooperativen Wettbewerb oder wettbewerbsfähig bleiben durch diese Kooperation. Und das fällt eben den Mittelständlern manchmal nicht ganz so einfach. Ich würde vielleicht noch mal ein Beispiel, was mir dazu einfach auffällt, ist zum Beispiel oder einfällt, ist Trumpf, ja, der Maschinenhersteller, Lasermaschinenhersteller, der sich ja auch jahrelang konservativ verhalten hat, was Innovation angeht in Bezug auf China, immer noch natürlich sein Core-Know-how schützt, aber inzwischen, finde ich, ein paar interessante Schritte gemacht hat. Unter anderem die Betonung eben, wir innovieren und wir wachsen mit und für den Kunden in China und eben auch schon in Produktentwicklungen hier dann durchgeführt hat, allein in China, nicht mehr über den Dreh mit Deutschland, die dann auch raus sind, vor allen Dingen in die regionalen Werke. Und es hat, ich glaube, 2018 aus meiner Sicht auch einen ganz interessanten Schritt gemacht, und nämlich einen Wettbewerber sozusagen übernommen. Das ist nicht immer einfach. Ralf Kubitz wird wahrscheinlich dazu auch sagen, ja, aber es gelingt manchmal, wenn man ein bisschen Glück hat und natürlich den Markt dann auch entsprechend schon mal vorsortiert hat. Und hat Jingfang Yuan damals übernommen, der Biegemaschinenhersteller, hat investiert in diesen, der eben das Standardsegment abdeckt und das untere Segment und unterstützt jetzt den sozusagen bei der Internationalisierung. Jetzt sagen natürlich manche, das ist ja nun, also ziehst du dir den eigenen Wettbewerber her. Ich finde, es ist ganz interessant zu sagen, der Ansatz ist ein bisschen anderer. Man sagt, dass man dieses Standardsegment nicht selber bedienen kann und deswegen einen ehemaligen Wettbewerber integriert, damit man dieses Standardsegment bedienen kann, und zwar nicht nur in China, sondern auch international. Sehr spannend aus meiner Sicht, sehr innovativ, und es geht im Prinzip in diese Richtung, dass wir halt lernen müssen, diese frugale Innovation. Ja? Also nicht nur immer noch ein Stückchen drauf, noch ein Stückchen drauf, noch ein Stückchen drauf, sondern es muss sich ja auch im Marktsegment, also um relevant zu bleiben, benötigt man einfach bestimmte Shares im Markt. Und das ist eine Möglichkeit, auf diese Art und Weise auch innovativ zu bleiben. Und was ich auch noch gehört habe von einem anderen Hersteller, was ich auch sehr gut fand, ist, die Ziele haben sich verändert und einige der Mittelständler bleiben im Prinzip oder wollen in China deshalb bleiben. Ralf Kopitz hat es auch schon ein paar Mal erwähnt, um eben von den Technologien und von den Innovationen und so weiter zu profitieren. Wenn man das möchte, muss man aber auch sicherstellen, dass das, was man in China dann eben realisiert beziehungsweise mitkommt, dann auch innerhalb der eigenen Organisation wieder zurücktröpfelt und dann eben auch mit umgesetzt wird beziehungsweise Dinge anstoßt. Ein gutes Beispiel ist mir da besonders in Erinnerung. Da sind gemeinsame Entwicklungsteams am Werke gewesen bei einem Projekt. Am Anfang relativ schwierig. Das ist genau das, was Stefan Schwab auch angesprochen hat. Multikulturell, wer macht was, warum, wieso, weshalb. Das kann ich im Prinzip schneller oder das ist nicht richtig. Aber tatsächlich am Ende des Tages ist, was beide bestätigt haben, ein besseres Produkt rausgekommen zu einem Bruchteil der Zeit. Und das ist so etwas, also wenn ich sage, ich bin in China, um von der Innovation zu profitieren, kann ich das ja nur, wenn ich dann auch sicherstelle, dass das sich in meiner eigenen Organisation jenseits von China, außerhalb von China, wieder produktiv niederschlägt. Ja? Also
was ich so höre, ist ganz gut. ein Produkt vom Wettbewerber einzukaufen oder gemeinsame Entwicklungsprojekte oder in China eigenständig zu entwickeln, ohne die Governance aus Headquarter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr mutige Umstellungen, wenn man jetzt an die Fürstentums in der Zentrale so denkt, in eines deutschen Mittelstandsunternehmens. Da gibt es viele Widersachen. Dafür denke ich, braucht man viel, viel Mut. Ich habe folgende Frage, die kombiniert auch ganz gut von die Frage von Herrn Erath in dem Chat und auch die Frage von Axel. Die gehen alle in Richtung, Corinna, du hast ja vorhin auch erwähnt, Kooperation mit chinesischen Unternehmen. Da würde ich das auch wieder in die Runde vielleicht an Ralf stellen. Ist das eine neue Modelle, dass man mit chinesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil A, chinesische Unternehmen müssen nach Europa kommen und in Europa tätig sein, sind dann auf Hilfesuche. Vielleicht gibt es da eine Motivation. Und B, in China suchen selbst Trumpf, Kooperation. Trumpf ist natürlich in der Lage, jemanden einzukaufen, aber nicht alle sind ja wie Trump, haben diese finanzielle Ressourcen. Und ist da die Kooperation mit chinesischen Unternehmen eine neue, hat eine neue Renaissance sozusagen vor sich, in Richtung, vielleicht in Richtung Joint Venture oder in andere Art von Modelle? Was ist deine Meinung hierzu?
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wir sehen tatsächlich so seit etwa ein, zwei Jahren ein gewisses Revival des Joint Ventures. Es gab ja ganz ursprünglich vor 30 Jahren nur die Joint Ventures, dann kamen irgendwann die 100-prozentigen Tochtergesellschaften und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, als es viel mehr 100-prozentige Tochtergesellschaften als Joint Venture waren. Diese neuen Joint Ventures, die jetzt tatsächlich entstehen, sind rein wirtschaftlich getrieben. So aus meiner persönlichen Erfahrung sind es jetzt nicht solche, die so am Reißbrett entstehen, sondern sind in der Regel Joint Ventures, die entstehen aufgrund von durchaus existierenden langen Beziehungen. Also die Familienunternehmer beispielsweise kennen sich schon über 20 Jahre. Jetzt sagt aber der Hersteller in Deutschland, ich möchte eigentlich in China mehr machen. Ich möchte vielleicht an meinem Zulieferer mich direkt beteiligen, weil dann ist das auch für mich sicherer in der Zukunft. Und den Zulieferer kenne ich auch schon über 10 Jahre und dann gehen die beiden in einen Joint Venture. Also sowas haben wir tatsächlich jetzt häufiger mal erlebt und es ist dann sehr vertrauensvoll, wie diese Joint Ventures gestrickt werden. Es gibt in der Regel relativ wenig Streit. Das heißt, auch das Gründungsverfahren eines solchen Joint Ventures ist dann relativ glatt. Da finden keine mehrjährigen Verhandlungen wie in alten Zeiten statt, sondern das sind Sachen, die sehr, sehr schnell laufen können. Ein ganz interessantes Modell, was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, ist, ich würde das mal so bezeichnen als eine Art Cross-Investment. Das hatten wir jetzt auch mal, dass also ein jeweils der chinesische Partner und der deutsche Partner sich im jeweiligen Unternehmen quasi 20% der Anteile tauschen. Das heißt, die deutsche Seite hat so 20% der Anteile am chinesischen Partner und umgekehrt. Und warum hat das vielleicht Vorteile? Also in China ist natürlich der chinesische Partner im Vertrieb stärker, auch gegebenenfalls Innovation kann der da was bringen. Umgekehrt hat der deutsche Partner an der Stelle ein besseres Vertriebsnetz in Europa. Und man verspricht sich dadurch eben ein Interesse gemeinsam, denn wenn beide Seiten zusammen erfolgreich sind, verdient man letztlich mehr als nur der Einzelne alleine. Und also solche neuen Modelle sind tatsächlich jetzt auch anzutreffen.
Ja, danke schön für die Antwort. Und eine Frage auch an jetzt Stefan. Wir haben über Unternehmen gesprochen, die finanziell in der Lage sind, wirklich mutige Entscheidungen zu machen. Und mutige Entscheidungen oder mutige Maßnahmen sind auch, sich zu verkleinern, ja, und auch Ressourcen zu streichen, die man nicht braucht für die Zukunft, weil der Markt vielleicht anderes ist. Welche Kosteneinsparungsmaßnahmen sind eigentlich auf Agenda? Und wie könnte man Ressourcen sparen?
Ja, das ist natürlich immer ein Thema, wie ich meine Kosten reduziere. Zum einen, indem ich aus den Ballungszentren an der Ostküste mich mehr ins Inland bewege, wenn ich entsprechende Ressourcen, sprich Manpower dort, die ausgebildet ist, dort finde. Und ganz wichtig sind natürlich, was jetzt schließe mich da dem Ralf Gruppitz auch an, und der Corinne, diese Kooperationen, können durchaus sehr hilfreich sein. Ja? Und wenn ich einen Teil meiner F&E-Forschungsentwicklungsarbeiten dann auch verlagere, vielleicht nicht alle, aber wenn man dort sich zuarbeiten lässt von chinesischen Ingenieuren, die auch durchaus kompetent und gut ausgebildet sind, mittlerweile sehr viele, das ist natürlich ein ganz entscheidender Kostenfaktor, der hier zum Tragen kommt, außer den üblichen Sourcing-Potenzialen, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Also das sind so die typischen Kosteneinsparungspotenziale, die ich momentan sehe.
Darf ich da noch reingehen, weil ein ganz anderer Aspekt, den Stefan jetzt gerade gesagt hat, ist dieses Verlagern von Forschung und Entwicklung nach China. Wenn man das noch weiter denkt, dann bieten sich natürlich tatsächlich im Einzelfall ganz interessante Möglichkeiten. Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich bewusst zum Beispiel gewerbliche Schutzrechte, also geistiges Eigentum, nach China transferiere auf meine Tochtergesellschaft, kann es möglich sein, dass die dann, also zum einen kann die erstmal dafür was bezahlen. Also wenn ich da gerade Geld in China liegen habe, muss ich keine Dividende ausschütten, sondern ich kann dann diese Technologie mir erstmal nach China kaufen. Ist eine interessante Möglichkeit, um Geld von China nach Deutschland wieder rauszubekommen. Gleichzeitig statte ich dann dieses Vehikel dort vor Ort entsprechend mit den gewerblichen Schutzrechten aus. Die können dann zum Beispiel vielleicht genutzt werden, um einen Hochtechnologie-Status zu erreichen. Dann reduziert sich vielleicht mein Steuersatz von 25% auf 15%. Also es gibt dann durchaus Spielmöglichkeiten und das ist tatsächlich jetzt ganz interessant, dass das wirklich in die andere Richtung jetzt geht. Dann habe ich das in China, dann ganz richtig, was Corinne natürlich sagt, muss ich auch bedenken, brauche ich vielleicht eine Rücklizenz wieder nach Deutschland, weil ich muss das Mutterhaus auch noch entsprechend ausstatten. Also da kann man aber sehr, sehr lange und intensiv diskutieren an der Stelle.
Ich sehe da einen Konflikt. Ja, bitte, ja. Stefan. Bitte.
Ja, Ralf, ich hab da vorhin schon eine Bemerkung dazu, zu dem, was du gesagt hast, was deutsche Mittelständler auch zurückhält, ist natürlich immer die Sorge und das auch, was Corinne gesagt hat, wir haben ja eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Ja, wenn ich meine Technologie, die ich hier in Deutschland in Händen halte, nach China gebe, ist immer sehr stark die Sorge, und das ist eine Frage, die mir oft begegnet, ich bin kein Jurist, deswegen würde ich solche Fragen in Zukunft gerne an Ralf Kopitz weiterleiten. Wie schütze ich denn mein geistiges Eigentum? Ja, und ich denke, Ralf, da hat sich in China die letzten Jahre etwas getan. Ja, aber das müsstest du beantworten. Aber das ist auf jeden Fall, gibt es hier in Deutschland zumindest auch sehr, sehr großen Aufklärungsbedarf, den Unternehmern die Sorge zu nehmen, dass sie dann sich den Ast absägen, auf dem sie sitzen mit ihrer Technologie.
Ich wollte noch mal zwei schnelle Fragen stellen, aufgrund der Zeit. Das eine ist, wir haben einen Konflikt. Das eine ist, deutsche Unternehmen führen langsam ihr Kapital oder verkleinern die Gesellschaft. Auf andere Seite, man muss ja wieder lokalisieren, um in China erfolgreich zu sein. Das ist ein Konflikt, ein Widerspruch. Und Jürgen, wie siehst du das? Kann man deutsche Unternehmen, die jeweils alle ihre Ressourcen reduziert haben, irgendwie in ein Kooperationsmodell eingehen, also deutsche und deutsche Unternehmen, um da die kritische Masse für bestimmte Funktionen zu erreichen?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir früher von Joint Ventures gesprochen haben, ging es immer um chinesisch-deutsche Joint Venture. Mittlerweile sind es eben deutsch-deutsche Joint Ventures, um hier auch in China die kritische Masse zu erreichen, um wirklich schlagkräftig zu sein. Und wenn hier die Tochtergesellschaften nicht mehr so wachsen, wie man sich das mal gerne gewünscht hat, dann ist so eine Kooperation mit einem Partner, den man aus Deutschland kennt, auf der Zuliefererseite durchaus möglich. Aber es ist auch denkbar, dass man mit anderen Unternehmen am gleichen Standort da einfach zusammengeht. Also da ist ein bisschen Fantasie auch vor Ort notwendig und ich empfehle den Leuten einfach sich zu unterhalten. Wer doch als deutsches Unternehmen mit seinen Nachbarn im Kontakt ist, also wirklich den physischen Nachbarn am gleichen Ort, in dem gleichen Industriebezirk, der kennt sie doch und die trinken ein Bier zusammen und auch ein zweites und da ist doch der sie erstmal freien Lauf gelassen, wie man kooperieren kann. Und das kann in vielen Bereichen sein, das kann auch in der IT sein, wo etwas möglich ist. Und da haben mehr Köpfe auch mehr Ideen, was da für alle Seiten das Beste sein kann.
Ja, ich bedanke mich bei allen Experten und Teilnehmern. Wir wissen, das ist eine Welt, sehr unvorhersehbar ist und wir haben eine sehr schwierige Lage im Marktumfeld China für deutschen Mittelstand. Und wir haben heute sehr viele kreative, aber auch mutige Maßnahmen angesprochen. Leider reicht uns die Zeit nicht. Und ich freue mich aber dennoch, dass wir uns wieder treffen, weil das ist eine Welt, wo viele, viel mehr Fragen gibt als Antwort. Deswegen soll man auch sich zusammentreffen und sich austauschen.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets. China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Viele Grüße aus Hannover. Ich weiß, wie es Ihnen geht bei mir in Hannover ist minus 8 Grad, wo ganz schön kalt, aber wunderschönes Wetter, blauer Himmel und viel Sonne. Und deswegen gut gelaunt starten wir heute das Webinar. Und willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Heute haben wir ein spannendes Thema, möge der Mutige gewinnen. Und es geht um Strategie zur Restrukturierung ihres China-Business. Und ja, das ist die erste Ausgabe von China-Webinar in 2025. Wir sind jetzt mittlerweile seit 2020 nun in dem sechsten Jahr dieser Sendung. Und daher bedanke ich mich sehr bei allen Zuhörern, die entweder jetzt live dabei sind oder später auf YouTube oder auf Podcast-Kanal sich die Sendung nochmal anschaut oder anhört. Wir freuen uns natürlich auch auf die zahlreichen Anregungen und Ideen, die wir seitdem auch erhalten haben, um uns weiter zu entwickeln. Und folgende Gäste habe ich heute für Sie, die ich jetzt auch einzeln vorstelle. Zuerst möchte ich die Corinne Abele Ihnen vorstellen. Seit über 25 Jahren ist die Corinne in chinesisch sprechenden Regionen tätig. Für GTAI, Gemini Trade und Invest war sie in Taipei, in Beijing und nun seit über 10 Jahren auch in Shanghai tätig. Als Chief Representative bietet sie Marktinformationen über viele wichtige Industrie Chinas an die deutsche Wirtschaft an. Ich freue mich sehr, Corinne. Ich hoffe, dass du mit deiner Technik zurechtkommst, dass du auch rechtzeitig einwählst. Nur mal eine Info an die Teilnehmer. Die Corinne ist da, aber kämpft gerade ein bisschen mit der Technik. Mein zweiter Gast heute ist Jürgen Meyer. Um präziser zu sein, Dr. Jürgen Meyer hat an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster in Ökonomie promoviert. Bevor er vor 12 Jahren nach Shanghai gekommen ist, war er als Manager und bei der Firma Henkel 10 Jahre lang gearbeitet und auch selbst eine SAP-Beratung 16 Jahre lang geleitet. Und in China ist er nun als Interimsmanager tätig für deutsche Mittelstandsfirmen. Und seine langjährige China-Erfahrung will er nun in sein neues Buch Risikomanagement in China in diesem Jahr noch veröffentlichen. Und eigentlich ist er ganz schön beschäftigt mit der letzten Schreibarbeit und Kontrollarbeit in dem Buch. Aber ich bin dankbar, Jürgen, dass du heute Zeit genommen hast. Danke, dass du gekommen bist.
Danke, dass ich eingeladen bin, bin gerne dabei.
Ganz meinerseits. Und mein dritter Gast heute ist Ralf Kopitz. Und ich freue mich besonders, Ralf, dass du zum ersten Mal bei China Webinar dabei bist. Und du bist seit 28 Jahren in China tätig mit über 10.000 Follower in LinkedIn, auf LinkedIn ist der Ralf wohl der bekannteste deutsche Anwalt für das China-Geschäft der deutschen Mittelstandsfirmen. Und es geht so weit, dass ich weiß, ich kann mich ganz gut erinnern, in 2020 eine gute Freundin von mir, auch eine Managerin in deutsche Unternehmen, hat sehr, sehr aufgeregt an mich berichtet. Weißt du was, Xiaolong, da ist was passiert. Der Ralf geht zurück nach Deutschland. Ja. Zum Glück hat der Ralf entschieden, und seit 2023 wieder in China zu sein. Als Partner bei Röder und Partner berät er die deutschen Mittelstandsfirmen und die richtige Struktur für die Zukunft aufzusetzen. Und Ralf, danke schön, dass du heute Zeit hast.
Freut mich sehr, danke.
Mein vierter Gast heute ist Stefan Schwab. Der Manager hat für viele Industriekonzerne auf Top-Manager-Level gearbeitet, um einige nur zu nennen: ABB, Alstom, Power, Siemens und Danieli. Und dann war er 6 Jahre lang als Vorstand für das führende chinesische Staatskonzernunternehmen China First Heavy Industry tätig. Und heute ist er und als Interimsmanager und auch Berater und tätig berät er chinesische Firmen in Richtung Internationalisierung gegen EU, gegen europäischen Markt. Ich freue mich, Stefan, dass du heute dabei bist. Nun, ich habe meine erste Frage eigentlich vorbereitet auf Corinne. Ich hoffe, dass die Technik klappt, Corinne. Und wir haben ja wirklich heute eine Welt, wo viele Informationen und viele Nachrichten so nur so rumschwimmen, auf eine so reinprallen. Welche Nachricht aus China hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Ja, hallo. Also wir versuchen das heute irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Tatsächlich ist es eine Premiere. Wir sind umgezogen in Shanghai. Das ist also das erste Webinar aus dem neuen Büro. Und ja, genau, so ein bisschen Premiereneffekt halt. Also ich hoffe, das hält jetzt durch. Jetzt bin ich über mein Mobiltelefon sozusagen da drin. Also wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, was hat mich am meisten überrascht? Ich glaube, viele würden natürlich sagen, das war die Nachricht von DeepSeek. Tatsächlich hatten mein Kollege und ich vorher schon mal in diese AI-Sachen reingeschaut und mehr oder weniger, es gibt ja einige, die da unterwegs sind, war vielleicht abzusehen in der einen oder anderen Form, dass da was kommen würde. Warum? Weil China es doch gelingt, gerade in der Innovation und im Startup-Bereich noch relativ, wie soll ich sagen, abgeschottet zu sein vom Rest der Welt, bis man darauf aufmerksam wird. Ja, da kommt, also insofern war das tatsächlich für mich nicht das Überraschendste. Was mich überrascht hat ein bisschen, ist die Reaktion Chinas bislang auf die Zollgeschichten der USA. Also wir sind weg von den großen Tönen, sehr bedachtsam, moderat, aber doch gezielt. Das finde ich, da würde ich sagen, man hat sich darauf vorbereitet. Und was jetzt in den letzten Tagen mich wirklich überrascht hat, das waren diese schönen Bilder, die wir gesehen haben von dem Symposium für Privatwirtschaft. Ja, Jack Ma, wieder zurück bei Händeschütteln mit Xi Jinping, der Gründer von Huawei dabei, Rede gehalten, Wang Chuanfu von BYD war dabei und natürlich das AI-Genie der Liang Wenfang von DeepSeek. Also die Interpretation war ja, das sieht man ganz klar, also der Crunch auf die Tech-Firmen ist jetzt over und die Unterstützung der Privatwirtschaft wieder da. Ich würde es ein bisschen anders interpretieren. Mich hat die Parallelität so ein bisschen der Bilder, ist mir fast ins Auge gesprungen. Also wir haben ja Ähnliches gesehen in den USA. Und vielleicht ist die Message nicht so sehr an die, was wir verstehen unter Privatwirtschaft, weil was ist schon privat in China, sondern eher an die USA. Sozusagen auch Xi Jinping umringt sich mit den Tech-Größen. Ja, also das wären so ein paar Meldungen gewesen, die mich genau zum Nachdenken gebracht haben in der letzten Zeit.
Ja, das hat mich auch tatsächlich überrascht, diese relativ softe Einstellung gegenüber dieser harte Zollpolitik aus USA und dann jetzt auch die Wendung im Umgang mit dieser Technikkonzerne. Und ich meine, die deutschen Manager, die deutschen Ingenieure sind ja die meisten in Ursachensuche. Jürgen, vielleicht kannst du uns ein bisschen Informationen liefern oder die Begründung liefern. Und vielleicht liegt es in der chinesischen Wirtschaft in aktueller Situation. Wie kommt die chinesische Wirtschaft seit Anfang 2025 in Gange?
Ja, sie kommt ja nicht so richtig in Gang, was natürlich auch daran liegt, dass wir im Januar unser Chinese New Year hatten, was die Januarzahlen auch völlig uninterpretierbar machen. Und der Jahresvergleich ist einfach nicht möglich. Also wir müssen den Februar noch abwarten. Aber im letzten Quartal 2024 hatten wir ja ein Riesenergebnis hier in China, wie auch immer verursacht. Und das hat das Jahr 2024 gerettet. Kein Wunder, dass nach so einem Hoch dann erstmal der Wind etwas schwächer weht. Insofern ist das, was im Augenblick an ganz normalem Geschäft auf kleiner Flamme läuft, schon kein Wunder. Was aber dann doch an Zahlen veröffentlicht wird, dass zum Beispiel auch die Arbeitslosigkeit hier ein wenig steigt, das ist schon unüblich und an der Stelle müssen wir das Augenmerk einfach auf solche Werte halten. Die Stimmung ist auch nicht so sehr gut, aber das ist nach den knappen Zahlen von 24 auch kaum anders zu erwarten. Die entscheidende Frage ist jetzt wirklich, ob die schönen Aussagen zur Privatwirtschaft auch sich umsetzen lassen in tatsächliche Maßnahmen und ob der Konsum in China wirklich angeheizt werden kann und die Wirtschaft dann langsam wieder in Gang kommt. Was auch immer da geschieht, wird nicht in einem Monat zu sehen sein, sondern erst im Laufe der Zeit und es wird auch nur langsam kommen. Ich denke, wir dürften keine großen Erwartungen auf große Sprünge nach oben haben.
Ja, das glaube ich auch. Das bleibt abzuwarten. Was ist auch aktuell und vielleicht auch eine Auswirkung? Wir reden ja über das China-Business von deutschem Mittelstand. Und wir haben aktuell die deutsche Wahl kurz vor der Tür. Ich hoffe, die Teilnehmer, die jetzt in China sind, haben alle gewählt und ist rechtzeitig die Stimme abgegeben worden. Und Stefan, wie ist da deine Beobachtung? Her, welche Veränderungen oder Nachrichten in der deutschen Politik und Wirtschaft kann auf das China-Business der deutschen Mittelstand auswirken?
Naja, wir sind ja momentan jeden Tag einem Staccato ausgeliefert vom Transatlantik, was es da an Neuigkeiten gibt. Hatten wir zuletzt ja auch am Freitag bei der Mittelsicherheitskonferenz. Und das lässt für viele Unternehmen nichts Gutes erwarten. Ja, wenn wir uns überlegen, was die Zollbelastung bedeuten würde, das bringt eine Menge Unruhe. dem muss man sich erstmal stellen und das abwägen, was da passiert. Aber es ist einfach völlig unberechenbar geworden, was den amerikanischen Markt betrifft, der ja für viele deutsche Unternehmen immer noch der größte Absatzmarkt bedeutet. So. Andererseits betrifft diese Sache ja auch China, was die Zölle betrifft. Und ich habe jetzt die letzten Wochen immer mehr Signale auch aus China vernommen, dass man viel mehr zu einer Öffnung bereit ist, dass man sich mehr wieder an Europa orientieren möchte, weil man in China aus meiner Sicht nicht mehr glaubt, dass die Geschäftsbeziehungen mit USA sich die nächste Zeit verbessern werden. Im Gegenteil, die werden eher etwas abkühlen. Somit sehe ich dann eine natürliche Allianz, ein stärkeres Zusammenrücken zwischen deutschen Unternehmen und chinesischen Unternehmen. Und da scheint es auch eine Öffnung zu geben, dass man da bereit ist. Zumindest sind das momentan sehr starke Aussagen von chinesischer Seite, dass man deutsche Firmen, Investoren, Geschäftsbeteiligungen sehr wohlwollend behandeln würde. Ja? Und diese Strategie der bisherigen deutschen Regierung, eine Entkopplung von China, die sehe ich momentan in eine andere Richtung gehen. Und da würde ich mir auch von der neuen Regierung, die dann in ein paar Wochen, Monaten im Amt sein wird, auch eine deutlich stärkere Annäherung an China vorstellen können. Und das ist natürlich dann auch wiederum förderlich für den deutschen Mittelstand, sich nach China wieder zu orientieren.
Aus meiner eigenen Beobachtung, ich berate ja auch deutsche kleine mittelständische Firmen, ich finde, die Unternehmen sind nach wie vor so in der Lage, die Geschäfte in China zu betreiben oder wollen das China-Geschäft weiter betreiben. Aber es gab ein paar Jahre, wo sozusagen die Beziehung zwischen China und Deutschland auf der Regierungsebene etwas schwierig ist, um das so zu bezeichnen. Und Ralf, wie ist du reist ja zwischen Deutschland und China ziemlich regelmäßig. Und wie ist deine Beobachtung nach die aktuelle Beziehung zwischen Deutschland und China? Ist da eine Veränderung zu merken?
Ja, also ich würde es mit schon zwei Worten versuchen, sehr grob mal zu beschreiben. Nämlich einmal, es ist durchaus noch schwierig. Es ist aber auch durchaus sehr facettenreich. Und ich denke, den Tiefpunkt hatten wir sicher, also nach, wenn man das auch über längere Zeiträume beurteilt, ähnlich wie auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung, man das ja nur in längeren Zeiträumen auch messen kann, würde ich jetzt so rückblickend sagen, so wahrscheinlich so 2023 mit der Verabschiedung der Strategie der Bundesregierung. Also das war damals sehr emotional auch aufgeladen. Man hat da immer festgestellt, auf der einen Seite die ideologischen Aspekte und auf der anderen Seite die pragmatischen. Und das Pendel schwingt irgendwo zwischen diesen zwei Bereichen. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass dieses Pendel etwas stärker wieder in Richtung Pragmatismus umschlägt. Ist das jetzt schon ein kompletter Wandel und kann das überhaupt je wieder so werden wie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren? Das ist sicher eine sehr schwierige Frage. Aber grundsätzlich hat man den Eindruck, es ist ein bisschen besser geworden. Es ist stabiler und man erkennt vielleicht doch auch gerade an anderen Stellen, so schwierig China in manchen Bereichen ist, aber so stabil ist China auch. Und gerade im Moment, im Kontrast zu dem, was in USA passiert, aber auch zum Beispiel, was im Bereich Klimaschutz in Indien passiert, dann kommen plötzlich auch Erkenntnisse bei manchen Politikern auf, naja, China ist doch gar nicht vielleicht ein Partner, mit dem man gar nichts machen kann, sondern es gibt durchaus auch Themen, die da bearbeitet werden können. Und ich denke auch, wir hatten natürlich ein bisschen auch ein Glück im Sinne von, also ich spreche da jetzt quasi aus der positiven Perspektive, was kann China an der Stelle auch richtig machen, dass sich die Softpower so ein bisschen gesteigert hat. Also wir hatten ganz am Anfang, als das noch nicht angegangen war, ja kurz gesprochen über diesen neuen Film, Neja 2, das ist jetzt ein Aspekt zum Beispiel, dass also so ein Zeichentrickfilm so wahnsinnig erfolgreich ist. Und wir haben natürlich andere Dinge wie DeepSeek. Wir haben auch zum Beispiel im letzten Jahr ein sehr erfolgreiches chinesisches Videospiel gehabt, wo also dann auch sehr viel an tollen tollen Bildern aus China zu sehen waren, wenn man dieses Spiel spielt. Das sind alles Dinge, die positiv sich auswirken können, gerade auch bei Jüngeren.
Ja, vielen Dank. Nachdem wir unter Experten mit den Teilnehmern zusammen so ein bisschen synchronisiert haben, was die global-galaktische Situation so aussieht, und dann würde ich in den nächsten Abschnitt in Richtung engere Umfeld, Marktumfeld für deutsche Mittelstandsunternehmen da eingehen. Und weil wir ja das Thema haben, es geht um mutige Umstellung in Businessmodell für die deutsche Mittelstandsfirma in China, ist es wichtig, dass wir das Umfeld auch nochmal kurz beschreiben. Aber davor haben wir noch mal einen kurzen Beitrag.
Hallo allerseits, vielen Dank an China-Team für die Möglichkeit, dieses Jahr als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer. Seit über 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung, und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
Ja, ganz interessant. Das Immobiliengeschäft geht auch eigentlich sehr gut voran. Es geht auch viel mehr um Verkaufen von aktuellen Fabriken oder Umziehen in eine andere Stadt oder so. Also auch wenn die Wirtschaft nicht so läuft, ist gerade eine Phase, wo viele sozusagen Maßnahmen, Umgestaltungsmaßnahmen gerade laufen, weil alle sich vorbereiten auf eine neue Zeit. Und daher wollen wir so etwas auf das Umfeld der deutschen Unternehmen in China anschauen. Und Ralf, nochmal eine Frage an dich. Du postest ja wirklich sehr regelmäßig über China, über die gesellschaftliche oder technologische Trends in China. Welche Trends hat dich persönlich am meisten beeindruckt?
Also ich würde mal zwei Sachen auf der Technologieseite rausheben. Natürlich muss man als erstes nennen die Entwicklung im Zusammenhang mit DeepSeek. Das ist schon eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung. Und in dem Zusammenhang aber auch die Umsetzung, die jetzt, nachdem das auch alles so hochgekommen ist, jetzt erfolgt. Also wir hören jetzt aktuell ja schon, dass diese Einbettung erfolgt in diverse andere Apps. Das heißt, die großen chinesischen Technologieunternehmen greifen DeepSeek jetzt auf. WeChat hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass die chinesische Fassung davon das entsprechend integrieren wird. Alibaba, alle großen Firmen arbeiten da im Moment schon dran. Also da in Deutschland sind wir noch dabei zu überlegen, was hat das denn für datenschutzrechtliche Auswirkungen und was kann ich denn machen, um einen AI-Agenten irgendwie vielleicht mit DeepSeek auszustatten. In der Zeit hat China schon irgendwelche Dinge schon wieder implementiert. Also diese Geschwindigkeit finde ich teilweise wirklich unglaublich und überraschend. Ein zweiter technischer Aspekt oder Technologieaspekt ist alles, was mit zusammen mit Transport im Moment auch so wieder sichtbar ist. Also ich meine da jetzt nicht nur die EVs, das ist jetzt eigentlich schon fast ein alter Hut. Da wissen wir, dass China sehr weit ist, aber jetzt kommen ja neue Bereiche, wie zum Beispiel diese Flugtaxis, Drohnen, diese ganze Low-Altitude-Economy, so wird das bezeichnet in China, wird jetzt entsprechend gepusht. Also da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden. Und da gehört zum Beispiel dann auch der neue High-Speed-Zug dazu, der jetzt also dann standardmäßig mit bis zu 450 km/h fahren soll. Also da ist dann die Zeit zwischen Peking und Shanghai dann auf irgendwie 3 Stunden verkürzt. Das ist schon enorm, was an der Stelle passiert. Auf der gesellschaftlichen Seite würde ich vielleicht einen Punkt noch erwähnen. Ich bin, vielleicht ist aber ein eher negativer Aspekt auch diese unglaublich hohe Sparquote, die wir im Moment sehen in China. Das ist was, was uns leider auch in dem Konsumbereich etwas hindert. Da sollte China ja jetzt Fahrt aufnehmen, aber die Leute haben im Moment noch nicht das Vertrauen zurückgewonnen und halten ihr Geld noch zusammen.
Sparkurs im Markt gerade aktiv, und wenn ich jetzt deutsche Unternehmen wäre, ich gucke um mich herum, sind überall Hightech-Produkte, die aus dem Boden schießen. Das sind natürlich Situationen, die ich acht geben muss. Und natürlich muss ich auch acht geben, wie die Wettbewerber, chinesische Wettbewerber aussehen. Deswegen die Frage, Stefan, an dich. Und du hast ja lange für chinesische Firmen auch gearbeitet, auch in chinesische Firmen gearbeitet. Und die sind ja als Partner, Kunden und Lieferanten also wichtig zu beobachten. Welche Entwicklung kannst du von den Kompetenzen hier über die chinesischen Unternehmen jetzt sagen?
Ja, ich muss sagen, die Entwicklungen sind absolut rasant. Ja. Ich war 6 Jahre in einem Staatsunternehmen mit der Hauptaufgabe, dieses Unternehmen, was ein börsennotiertes, sehr großes Unternehmen war, zu ertüchtigen, auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein. Ja. Und da gab es viele Maßnahmen. Das Ganze ging sehr träge von sich. Und mittlerweile muss ich sagen, dieser Abstand von chinesischen Firmen im Vergleich zu, nennen wir es mal, westlichen Firmen, ist extrem geschrumpft. Bis dahin, dass China uns in manchen Bereichen schon überrundet hat. Der Ralf hat das eben erwähnt mit den Electric Vehicles, also den Elektroautos. Da hatte ich jetzt 4 Jahre im Automotive-Bereich auch gearbeitet. Ja? Und da sind wir einfach technologisch als deutsche Autor, also als Autoland, ja, ins Hintertreffen geraten. Ob es jetzt um 800-Volt-Technologie geht, wenn ich mir das mit den Batterien betrachte, da ist China mit Abstand führend, was Batterietechnologie, Marktanteile ganz zu schweigen betrifft. Also da hat uns China deutlich überrundet. Grundsätzlich alles, was Digitalisierung betrifft, ist China viel weniger gehemmt und bedächtig, als wir das hier in Deutschland, aber auch in Europa sein mögen. Da macht man riesen Fortschritte in dieser Sache. Wenn Sie sehen, was dann auch für KI oder AI im Englischen investiert wird, für Milliardenbeträge, da sind wir einfach nur ein kleiner Player momentan, der sich selbst im Weg steht. Und was mich jetzt im letzten Jahr extrem überrascht und beeindruckt hat. Ich kannte das, dass man als deutsche mittelständische Firma nach China geht, A, um den Absatzmarkt zu bedienen, aber B, um natürlich die Kostenvorteile in China mitzunehmen. Und wir hatten das jetzt aber in meinem letzten Projekt auch so festgestellt, die sogenannte, die hier auch schon von Ralf erwähnt, die sogenannte China Speed. Und China Speed heißt, dass sie für Entwicklungen von neuen Produkten technologischer Art aus unserer Sicht ein Faktor 4 schneller sind, als wenn sie das Gleiche in Deutschland entwickeln. Ja, und von daher sind wir einfach momentan hier zu träge, viel zu vorsichtig, bedächtig mit unseren Entwicklungen. Und da hat China mit riesen Schritten aufgeholt, in Teilbereichen überholt. Und dann müssen wir uns hier in Deutschland echt zusammenreißen und was überlegen, dass wir da wieder Schritt halten können. Und das wird sehr, sehr schwierig, weil wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach viel zu behäbig, zu bürokratisch, zu kompliziert geworden sind. Wir haben Auflagen in Deutschland, wir haben Auflagen der EU, wir haben sonstige Dinge. Wir machen uns Gedanken über alles Mögliche. Wir machen Prototyp A, Prototyp B, Prototyp C, Prototyp D, ja, während China einfach das Ganze einfach nur macht. Und natürlich haben die auch dort ihre Misserfolge, aber von 5 Projekten funktioniert dann eben 3. Und das ist immer noch besser und schneller. Und wenn Sie im Automotive-Bereich sind, dann sehen Sie, die Kunden wollen innerhalb von einem halben Jahr einen Product-Launch haben. Und wir sagen dann hier, ja, wir machen das dann in 2, 3, vielleicht auch 4 Jahren erst. Ja, das ist einfach, also China hat enorm aufgeholt. Und ich komme aus dem Maschinenbau ursprünglich. Und auch im Maschinenbau sehe ich einfach die Fähigkeiten, das Know-how, die Möglichkeiten der Chinesen mittlerweile schon sehr, sehr, sehr nah an unseren eigenen Kernkompetenzen, die wir viele Jahre hatten.
Ich würde vieles zustimmen. Bei einem Punkt möchte ich so einen Kommentar noch geben und denke, natürlich China Speed gebe ich zu, das ist erstaunlich. Wobei ich persönlich auch schätze, das Projektmanagement gerade in der Produktentwicklung PEP für deutsche Industrieprodukte haben auch große Vorteile. Und was technisches Projektmanagement angeht in China, was Skills angeht, da habe ich mein persönlicher sagen wir Concern, um das so zu bezeichnen. Ich denke, da hat auch noch viele Themen, wo China auch von Deutschland lernen muss. Ich denke, da ist auch wichtig, dass man sich auch sozusagen bemüht, zusammenzuarbeiten. Ich möchte die Runde nochmal öffnen für die Teilnehmer. Sie können gerne auch Fragen stellen, entweder an eine bestimmte Expertin oder Experten oder an die Runde. Bitte schreiben Sie Ihre Frage im Chat. Ich werde Ihre Fragen dann auch meine vorziehen. Und meine nächste Frage geht tatsächlich an Corinne. Das ist ja immer so, nachdem wir so viele kritische und Risiken gehört haben von den männlichen Experten, brauchen wir immer eine Dame, die uns ein bisschen Mut gibt. Corinne, was ist deiner Meinung, wie sollen eigentlich die deutsche Mittelstandsfirmen in klassischer Industrie wie Automobil, Maschinenbau, MedTech in China sich positionieren?
Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich jetzt hier nicht bin, die da eine allgemeine positive Stimmung verbreiten kann. Tatsächlich finde ich viele von den Punkten, die jetzt angesprochen sind, das sind ja relevante Punkte. Ja. Im Prinzip muss man einfach sagen, man kann im Markt eigentlich nur dann bleiben, wenn man zumindest noch irgend so was Ähnliches wie Gewinne realisiert in manchen Sparten. Also das heißt, genau zu überprüfen, ja, oder zumindest mittelfristig die Perspektive darauf hat. Das heißt, man muss auch genau schauen, bin ich noch im richtigen Bereich unterwegs? Sollte ich vielleicht einen anderen Bereich abstoßen? Und das gilt genauso für den Mittelständler. Warum sage ich das jetzt hier auch nochmal so mit Nachdruck? Weil wir natürlich in dieser Wirtschaftssituation, das ist ja heute schon mehrfach angesprochen worden, die ja auch allgemein hier in China nicht gut ist, die Zahlungsmoralität natürlich wahnsinnig nach unten gegangen ist. Und die ist ja schon immer hart im zum Beispiel Automobilbereich, ja, oder eben auch im Maschinenbaubereich. Und jetzt haben wir natürlich inzwischen auch Meldungen, dass das eben sich ja fast so gestaltet, dass zum Beispiel, das war jetzt letzthin eben die große Meldung, BYD im Prinzip jetzt Zahlungsziele hat von, ja, manche sagen sogar bis zu 9 Monaten. Das heißt, es werden Wechsel ausgestellt. Es ist also diese Wechselwirtschaft, die werden weitergegeben an den Taiwan-Zulieferer. Die schneiden die, gehen sie wieder weiter. Und bis das dann tatsächlich zu Cashflow kommt, vergehen also Monate. Das kann auch ein BYD zum Beispiel nicht endlos überleben. Ja, vor allen Dingen, wenn man vor dem Hintergrund sieht, dass er sehr, sehr viel investiert, also immer weiter auf Wachstum geht, wobei eben die Gewinne, wenn überhaupt, sehr marginal sind. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall allen mitgeben. Also egal, ob im Automotive-Zuliefererbereich oder im Maschinenbaubereich, wirklich ganz genau zu gucken, wo sind die Bereiche, wo zumindest mittelfristig man davon ausgehen kann, dass man noch Gewinne erwirtschaften kann. Weil das ist ja auch insgesamt zu sehen im Zeichen der Deflation zum Beispiel, dieses erhöhten Wettbewerbs, was jetzt heute immer wieder angesprochen worden ist, ja. Es macht ja nur Sinn, im Prinzip da zu bleiben, wenn ich das tatsächlich langfristig rechtfertigen kann. Und ich habe letzten ersten Interview geführt mit Jochen Siebert, der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, der eben auch unterwegs ist zur Automobilbranche und da berät. Und er hat mir gegenüber was, finde ich, sehr Interessantes gesagt. Er meinte, ja, wir haben ja lange gesprochen, die deutschen Kfz-Zulieferer sind mit den internationalen OEMs gekommen, orientieren sich jetzt hin zu den chinesischen OEMs, weil das natürlich auch die Market Share geben, anders geht es nicht. Aber eben, er meinte, ja, wenn man eben mit den Chinesen in China unterwegs ist, da muss man sich das eben gut überlegen, ob man mit Unternehmen zusammenarbeiten möchte, von denen man eigentlich nicht genau weiß, wie sie funktionieren. Also gerade eben darauf hin über die Finanzen, ja, über den Cashflow, wie läuft das eigentlich? Und nicht, dass man am Ende des Tages genau in diese Falle reinläuft. Also jetzt habe ich nur noch ein Rauschen. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört.
Ich höre einen leichten Rausch, aber das ist okay. In Ordnung. Das passt.
Okay, genau. Also insofern würde ich einfach nur das nochmals mitgeben wollen, also sehr, sehr genau die Bereiche zu kontrollieren, sich umzustrukturieren, abzustoßen oder eben auch bewusst reinzugehen in das, was ich auch eine interessante Strategie finde. Das ist im Prinzip diese Strategie Wettbewerb durch Partnerschaft. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen.
Ja, ich höre auch aus, dass es durchaus eine schwierige Frage war, um klar zu sagen, was könnte man als Positionierung auswählen. Wahrscheinlich gibt es auch keine allgültige Version, Antwort. Und wir haben zwei Fragen aus dem Publikum. Eine Frage möchte ich an Stefan stellen. Da ist Herr Hein, der sagt, welche Vorteile oder welche Stärke von deutschen Unternehmen sollte man später weiterhin trommeln?
Ja, das sind natürlich die Klassiker, die nach wie vor in China Anklang finden. Ja, das eine ist das deutsche Ingenieurwesen, was sehr bewundert wird. Ja, also deutsche Technologie ist immer noch in vielen Bereichen führend. Das ist das Erste, was ich gerne erwähnen möchte. Das Zweite ist auch die deutsche Qualität. Auch das ist ein ganz, ganz, ganz gewichtiger Faktor, für den man auch ein bisschen mehr Geld verlangen kann im Vergleich zu anderen Produkten. Also das sind die hauptsächlichen Dinge, von deren Ruf wir noch hoffentlich eine Weile zehren können. Ja. Die deutsche Technologie, Ingenieurwesen mit unseren Innovationen und das Zweite, die Qualität. Das würde ich hervorheben wollen.
Ja, danke schön. Und die nächste Frage aus dem Publikum von einem Herrn Hade, Philipp Hade, da würde ich an Jürgen stellen. Ich glaube, das passt ganz gut. Welches Kompetenz, ich denke, das kann ich sehr gut nachvollziehen, bei dieser schwierigen Marktsituation und häufiger ist doch der Geschäftsführer oder Führungsperson aus Deutschland in der Niederlassung von deutschen Unternehmen in China. Wie sieht das Kompetenzprofil aus eines China-Managers mit Blick auf diese schwierige wirtschaftliche Situation und Wettbewerbshärte in China?
Ich denke, im Augenblick muss hier die wirtschaftliche Entwicklung genau beobachtet werden. Und es ist wichtig, aus der alten Euphorie der letzten 20 Jahre ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. In den vielen Jahren früher hat China ja davon gelebt, dass es immer nur nach oben ging, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, das balancierte sich irgendwie in näherer oder fernerer Zukunft automatisch aus. Die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile geht es wirklich darum, genau zu sehen, welche Marktsituation das Unternehmen vorfindet, um dann sich von den Kapazitäten sowohl der Mitarbeiter als auch der Produktion entsprechend anzupassen. Und diese Beobachtungsgabe müssen General Manager mitbringen, um hier im Markt erfolgreich zu sein. Denn die Details, auf die wird es ankommen. Das Controlling spielt eine Rolle und der Blick in alle Abteilungen, wo die Gefahr vermieden werden muss, sich irgendwo auszubreiten und auf Zukunft hin zu was sich vorzunehmen. Da muss ein ganz realistischer Blick auf die nächste Zeit gewahrt werden.
Da höre ich viele Inhalte aus deinem neuen Buch Risikomanagement in China raus. Und Herr Hader, mehr davon müssen Sie noch ein paar Wochen abwarten, dann können Sie das Buch auch erwerben. Und mit dieser Information gehen wir jetzt in die nächste Session. Es geht wirklich um die konkrete Umstellungsmaßnahme, Umbau des China-Geschäfts. Aber wie gewohnt, vorher haben wir noch eine kurze Pause.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
An der Stelle auch mal ein Dankeschön an die Sponsoren, so dass wir uns auf die Inhalte konzentrieren können. Wir haben auch die Sponsoren auch themenrelevant ausgesucht. Gerade sprechen wir über Wirtschaftspromotion in eine deutsche Stadt Hannover, wo ich auch mich befinde. Viele chinesische Unternehmen gehen auch nach Europa oder müssen nach Europa. Da gibt es auch eine Frage von Herrn Erath aus dem Publikum. Die Frage habe ich hier nicht vergessen. Ich werde später noch stellen. Wir haben auch über Partnerschaft gesprochen. Da haben wir auch jetzt genügend Zeit, darüber zu sprechen. Ganz vorab möchte ich gerne eine Frage an Stefan stellen. Stefan, vielleicht kannst du aus der Top-Management-Sicht uns ein bisschen aufklären und vielleicht gliedern. Was sind so typische mutige Umstellungen und warum zögern viele Firmen, notwendige evolutionäre oder sogar revolutionäre Veränderungen des China-Geschäfts zu planen oder umzusetzen?
Naja, es ist schon noch für viele deutsche Unternehmen eine gewisse Unberechenbarkeit mit China. Es gibt eine Macht der Behörden, die natürlich nicht zu unterschätzen ist. Und das muss natürlich alles reinpassen. Ich war vor einigen Jahren damals in Foshan bei VW gewesen und da hat die Geschäftsleitung in dem Moment meines Besuchs die Mitteilung ereilt, dass innerhalb von 2 Jahren die Hälfte der Produktion auf Elektroautos umgestellt werden muss. Ja, das sind natürlich Dinge, die wir uns hier nicht vorstellen können. Und solche Geschichten ziehen natürlich entsprechende Kreise. Das heißt, es gibt eine gewisse Sorge, dass man eine bestimmte Ohnmacht, eine Machtlosigkeit gegenüber der Behördenmacht erleben könnte. Ja. Das eine ist, dass natürlich, je nachdem, wie viel China-Erfahrung man selbst mitbringt und erfahren hat, sich natürlich immer noch damit schwer tut, wie die chinesische Kultur, wie das zusammenpasst. Und wir könnten jetzt einen ganzen Tag über die interkulturellen Unterschiede, auch ein Spezialthema von mir, was ich an der Hochschule lehre und in Workshops für Firmen mache und was mich selbst noch nach über 25 Jahren China-Erfahrung immer wieder erstaunt, wo ich doch glaube, ich kenne mich mit Chinesen ganz gut aus mittlerweile und trotzdem werde ich immer wieder von den Gepflogenheiten, Verhaltensweisen der Chinesen überrascht, wo man sich dann überlegen muss, wie kann das denn funktionieren? Wie machen die ihre Geschäfte? Wie können wir hier kompatibel zusammenarbeiten? Das sind so jetzt spontan beantwortet meine ersten 2 wichtigen Punkte, warum es hier eine Zurückhaltung gibt, sich mit Chinesen weiter zu beschäftigen, was geschäftliche Aktivitäten betrifft. Und natürlich auch letztendlich ist immer alles ein finanzielles Risiko, was gerade für einen Mittelständler, der weniger Ressourcen hat als ein Großkonzern und weniger Geld irgendwo mal für eine Aktion versenken kann. Da muss man sich das natürlich schon mehrfach überlegen. Und solange man hier, das habe ich oft erlebt im Mittelstand, solange man hier auf dem hiesigen Markt oder auch in anderen Märkten genug zu tun hat, warum soll ich mir den extra Aufwand, vielleicht auch den Ärger mit einem China-Geschäft hier unbedingt ans Bein binden? Das sind so meine Beobachtungen der letzten Jahre, warum man da eher zurückhaltend ist.
Ja, also da stimme ich dir zu. Also häufig fällt einem schwer, also da habe ich auch meine eigene Erfahrung, fällt dem deutschen Unternehmer schwer oder Unternehmensführungsebene schwer, eine bestimmte Planungsszenario für das China-Geschäft als Basis zu legen, weil doch vieles in dynamischer Entwicklung sind, vieles unbekannt ist. Deswegen möchte man, also kann man gar nicht vorhersagen, wie die Zukunft aussieht. Aber auf anderer Seite, ich denke, die Zukunft bleibt dann wahrscheinlich immer so dynamisch. Da muss man wahrscheinlich seine eigene Planungsgewohnheit auch ändern, ein bisschen agil werden, trotzdem eine bestimmte Szenario voraussetzen und dann planen und dann immer auch bereit ist zu ändern. Da haben wir auch ein anderes Webinar, ich glaube vor 2 Jahren mal gemacht, dass man so agile Strategieprozesse planen muss. Aber das ist da auch meiner Meinung nach möglicher ein Grund, warum man zögert, Maßnahmen auch zu definieren, auch umzusetzen. Wenn man über Maßnahmen spricht, wenn man beginnt mit einer Industrieunternehmen, dann beginnt man mit Produkte oder Innovationen und Produkte. Und eine Frage an Corinna, welche Umstellungen gibt es in dem Bereich Innovation und Produktentwicklung? Wie können die chinesische, der chinesische Markt sozusagen für deutsche Unternehmen bedeuten, um seine Produktinnovation und Produktentwicklung dort erfolgreich zu gestalten?
Also das ist erinnert mich ein bisschen an das Motto des heutigen Austauschs, ne? Dem Mutigen. Also dazu gehört natürlich auch immer Mut. Und ich glaube, alle hier wissen, was da für Diskussionen vorausgehen. Ja, gerade im Mittelstandsbereich. Wie viel Innovation, mit wem, wie viel offenlegen. Das heißt, man muss sich selber auch seinem IP erstmal ganz klar bewusst sein und dann eben auch entsprechend schützen. Das ist mal so die Voraussetzung, glaube ich. Zweiter Punkt, was wir ja auch wieder auf DeepSeek, Open Source Technologien, Innovation. Das heißt im Prinzip, auch die stehen natürlich den Mittelständlern offen und sich da einzubringen und daran zu partizipieren. Ich glaube, das hat sich auch stark geändert. Ja, also das ist das, was ich meinte mit diesem kooperativen Wettbewerb oder wettbewerbsfähig bleiben durch diese Kooperation. Und das fällt eben den Mittelständlern manchmal nicht ganz so einfach. Ich würde vielleicht nochmal ein Beispiel, was mir dazu einfach auffällt, ist zum Beispiel oder einfällt, ist Trumpf, ja, der Maschinenhersteller, Lasermaschinenhersteller, der sich ja auch jahrelang konservativ verhalten hat, was Innovation angeht in Bezug auf China, immer noch natürlich sein Core-Know-how schützt, aber inzwischen, finde ich, ein paar interessante Schritte gemacht hat. Unter anderem die Betonung eben, wir innovieren und wir wachsen mit und für den Kunden in China und eben auch schon in Produktentwicklungen hier dann durchgeführt hat, allein in China, nicht mehr über den Dreh mit Deutschland, die dann auch raus sind, vor allen Dingen in die regionalen Werke. Und es hat, ich glaube, 2018 aus meiner Sicht auch einen ganz interessanten Schritt gemacht, und nämlich einen Wettbewerber sozusagen übernommen. Das ist nicht immer einfach. Ralf Kubitz wird wahrscheinlich dazu auch sagen, ja, aber es gelingt manchmal, wenn man ein bisschen Glück hat und natürlich den Markt dann auch entsprechend schon mal vorsortiert hat und hat Jingfang Yuan damals übernommen, der Biegemaschinenhersteller, hat investiert in diesen, der eben das Standardsegment abdeckt und das untere Segment und unterstützt jetzt den sozusagen bei der Internationalisierung. Jetzt sagen natürlich manche, das ist ja nun, also ziehst du dir den eigenen Wettbewerber her. Ich finde, es ist ganz interessant zu sagen, der Ansatz ist ein bisschen anderer. Man sagt, dass man dieses Standardsegment nicht selber bedienen kann und deswegen einen ehemaligen Wettbewerber integriert, damit man dieses Standardsegment bedienen kann, und zwar nicht nur in China, sondern auch international. Sehr spannend, aus meiner Sicht, sehr innovativ, und es geht im Prinzip in diese Richtung, dass wir halt lernen müssen, diese frugale Innovation. Ja? Also nicht nur immer noch ein Stückchen drauf, noch ein Stückchen drauf, noch ein Stückchen drauf, sondern es muss sich ja auch im Marktsegment, also um relevant zu bleiben, benötigt man einfach bestimmte Shares im Markt. Und das ist eine Möglichkeit, auf diese Art und Weise auch innovativ zu bleiben. Und was ich auch noch gehört habe von einem anderen Hersteller, was ich auch sehr gut fand, ist, die Ziele haben sich verändert und einige der Mittelständler bleiben im Prinzip oder wollen in China deshalb bleiben. Ralf Kopitz hat es auch schon ein paar Mal erwähnt, um eben von den Technologien und von den Innovationen und so weiter zu profitieren. Wenn man das möchte, muss man aber auch sicherstellen, dass das was man in China dann eben realisiert bzw. mitkommt, dann auch innerhalb der eigenen Organisation wieder zurücktröpfelt und dann eben auch mit umgesetzt wird bzw. Dinge anstoßt. Ein gutes Beispiel ist mir da besonders in Erinnerung, da sind gemeinsame Entwicklungsteams am Werke gewesen bei einem Projekt, am Anfang relativ schwierig. Das ist genau das, was Stefan Schwab auch angesprochen hat, multikulturell, wer macht was, warum, wieso, weshalb, das kann ich im Prinzip schneller oder das ist nicht richtig. Aber tatsächlich am Ende des Tages ist, was beide bestätigt haben, ein besseres Produkt rausgekommen zu einem Bruchteil der Zeit. Und das ist so etwas, also wenn ich sage, ich bin in China, um von der Innovation zu profitieren, kann ich das ja nur, wenn ich dann auch sicherstelle, dass das sich in meiner eigenen Organisation jenseits von China, außerhalb von China wieder produktiv niederschlägt. Ja? Also
was ich so höre, ist ganz gut. Ein Produkt vom Wettbewerber einzukaufen oder gemeinsame Entwicklungsprojekte oder in China eigenständig zu entwickeln, ohne die Governance aus Headquarter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr mutige Umstellungen, wenn man jetzt an die Fürstentums in der Zentrale so denkt, in eines deutschen Mittelstandsunternehmens. Da gibt es viele Widersachen. Dafür denke ich, braucht mal viel, viel Mut. Ich habe folgende Frage, die kombiniert auch ganz gut von die Frage von Herrn Erhard in dem Chat und auch die Frage von Axel. Die gehen alle in Richtung, Corinna, du hast ja vorhin auch erwähnt, Kooperation mit chinesischen Unternehmen. Da würde ich das auch wieder in die Runde vielleicht an Ralf stellen. Ist das eine neue Modelle, dass man mit chinesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil A, chinesische Unternehmen müssen nach Europa kommen und in Europa tätig sein, sind dann auf Hilfesuche. Vielleicht gibt es da eine Motivation. Und B, in China suchen selbst Trumpf, Kooperation. Trumpf ist natürlich in der Lage, jemanden einzukaufen, aber nicht alle sind ja wie Trump, haben diese finanzielle Ressourcen. Und ist da die Kooperation mit chinesischen Unternehmen eine neue Renaissance sozusagen vor sich, in Richtung, vielleicht in Richtung Joint Venture oder in andere Art von Modelle? Was ist deine Meinung hierzu?
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wir sehen tatsächlich so seit etwa ein, zwei Jahren ein gewisses Revival des Joint Ventures. Es gab ja ganz ursprünglich vor 30 Jahren nur die Joint Ventures, dann kamen irgendwann die 100%igen Tochtergesellschaften und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, als es viel mehr 100%ige Tochtergesellschaften als Joint Venture waren. Diese neuen Joint Ventures, die jetzt tatsächlich entstehen, sind rein wirtschaftlich getrieben. So aus meiner persönlichen Erfahrung sind es jetzt nicht solche, die so am Reißbrett entstehen, sondern sind in der Regel Joint Ventures, die entstehen aufgrund von durchaus existierenden langen Beziehungen. Also die Familienunternehmer beispielsweise kennen sich schon über 20 Jahre. Jetzt sagt aber der Hersteller in Deutschland, ich möchte eigentlich in China mehr machen. Ich möchte vielleicht an meinem Zulieferer mich direkt beteiligen, weil dann ist das auch für mich sicherer in der Zukunft. Und den Zulieferer kenne ich auch schon über 10 Jahre und dann gehen die beiden in einen Joint Venture. Also sowas haben wir tatsächlich jetzt häufiger mal erlebt und es ist dann sehr vertrauensvoll, wie diese Joint Ventures gestrickt werden. Es gibt in der Regel relativ wenig Streit. Das heißt, auch das Gründungsverfahren eines solchen Joint Ventures ist dann relativ glatt. Da finden keine mehrjährigen Verhandlungen wie in alten Zeiten statt, sondern das sind Sachen, die sehr, sehr schnell laufen können. Ein ganz interessantes Modell, was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, ist, ich würde das mal so bezeichnen als eine Art Cross-Investment. Das hatten wir jetzt auch mal, dass also ein jeweils der chinesische Partner und der deutsche Partner sich im jeweiligen Unternehmen quasi 20% der Anteile tauschen. Das heißt, die deutsche Seite hat so 20% der Anteile am chinesischen Partner und umgekehrt. Und warum hat das vielleicht Vorteile? Also in China ist natürlich der chinesische Partner im Vertrieb stärker, auch gegebenenfalls Innovation kann der da was bringen. Umgekehrt hat der deutsche Partner an der Stelle ein besseres Vertriebsnetz in Europa. Und man verspricht sich dadurch eben ein Interesse gemeinsam, denn wenn beide Seiten zusammen erfolgreich sind, verdient man letztlich mehr als nur der Einzelne alleine. Und also solche neuen Modelle sind tatsächlich jetzt auch anzutreffen.
Ja, danke schön für die Antwort und eine Frage auch an jetzt Stefan. Wir haben über Unternehmen gesprochen, die finanziell in der Lage sind, wirklich mutige Entscheidungen zu machen. Und mutige Entscheidungen oder mutige Maßnahmen sind auch, sich zu verkleinern, ja, und auch Ressourcen zu streichen, die man nicht braucht für die Zukunft, weil der Markt vielleicht anderes ist. Welche Kosteneinsparungsmaßnahmen sind eigentlich auf Agenda? Und wie könnte man Ressourcen sparen?
Ja, das ist natürlich immer ein Thema, wie ich meine Kosten reduziere. Zum einen, indem ich aus den Ballungszentren an der Ostküste mich mehr ins Inland bewege, wenn ich entsprechende Ressourcen, sprich Manpower dort, die ausgebildet ist, dort finde. Und ganz wichtig sind natürlich, was jetzt schließt mich da dem Ralf Gruppitz auch an, und der Corinne, diese Kooperationen können durchaus sehr hilfreich sein. Ja? Und wenn ich einen Teil meiner FE-Forschungsentwicklungsarbeiten dann auch verlagere, vielleicht nicht alle, aber wenn man dort sich zuarbeiten lässt von chinesischen Ingenieuren, die auch durchaus kompetent und gut ausgebildet sind, mittlerweile sehr viele. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Kostenfaktor, der hier zum Tragen kommt. Außer den üblichen Sourcing-Potenzialen, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Also das sind so die typischen Kosteneinsparungspotenziale, die ich momentan sehe.
Darf ich da noch
gerne,
Ralf, bitte. Einfach mal reingehen, noch, weil ein ganz anderer Aspekt, den Stefan jetzt gerade gesagt hat, ist dieses Verlagern von Forschung und Entwicklung nach China. Wenn man das noch weiter denkt, dann bieten sich natürlich tatsächlich im Einzelfall ganz interessante Möglichkeiten. Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich bewusst zum Beispiel gewerbliche Schutzrechte, also geistiges Eigentum, nach China transferiere auf meine Tochtergesellschaft, kann es möglich sein, dass die dann. Also zum einen kann die erstmal dafür was bezahlen. Also wenn ich da gerade Geld in China liegen habe, muss ich keine Dividende ausschütten, sondern ich kann dann diese Technologie mir erstmal nach China kaufen. Ist eine interessante Möglichkeit, um Geld von China nach Deutschland wieder rauszubekommen. Gleichzeitig statte ich dann dieses Vehikel dort vor Ort entsprechend mit den gewerblichen Schutzrechten aus. Die können dann zum Beispiel vielleicht genutzt werden, um einen Hochtechnologie-Status zu erreichen. Dann reduziert sich vielleicht mein Steuersatz von 25 auf 15%. Also es gibt dann durchaus Spielmöglichkeiten und das ist tatsächlich jetzt ganz interessant, dass das wirklich in die andere Richtung jetzt geht. Dann habe ich das in China, dann ganz richtig, was Corinne natürlich sagt, muss ich auch bedenken, brauche ich vielleicht eine Rücklizenz wieder nach Deutschland, weil ich muss das Mutterhaus auch noch entsprechend ausstatten. Also da kann man aber sehr, sehr lange und intensiv diskutieren an der Stelle.
Ich sehe da einen Konflikt. Ja, bitte, ja. Stefan.
Ja, Ralf, ich hab da vorhin schon eine Bemerkung dazu, zu dem, was du gesagt hast, was deutsche Mittelständler auch zurückhält, ist natürlich immer die Sorge und das auch, was Corinne gesagt hat, wir haben ja eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Ja, wenn ich meine Technologie, die ich hier in Deutschland in den Händen halte, nach China gebe, ist immer sehr stark die Sorge, und das ist eine Frage, die mir oft begegnet, ich bin kein Jurist, deswegen würde ich solche Fragen in Zukunft gerne an Ralf Gruppitz weiterleiten, wie schütze ich denn mein geistiges Eigentum? Ja, und ich denke, Ralf, da hat sich in China die letzten Jahre etwas getan, ja, aber das müsstest du beantworten, aber das ist auf jeden Fall, gäbe es hier in Deutschland zumindest auch sehr, sehr großen Aufklärungsbedarf, den Unternehmern die Sorge zu nehmen, dass sie dann sich den Ast absägen, auf dem sie sitzen mit ihrer Technologie.
Ich wollte nochmal zwei schnelle Fragen stellen, aufgrund der Zeit. Das eine ist, wir haben einen Konflikt. Das eine ist, deutsche Unternehmen führen langsam ihr Kapital oder verkleinern die Gesellschaft. Auf andere Seite, man muss ja wieder lokalisieren, um in China erfolgreich zu sein. Das ist ein Konflikt, ein Widerspruch. Und Jürgen, wie siehst du das? Kann man deutsche Unternehmen, die jeweils alle ihre Ressourcen reduziert haben, irgendwie in ein Kooperationsmodell eingehen? Also deutsche und deutsche Unternehmen, um da die kritische Masse für bestimmte Funktionen zu erreichen?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir früher von Joint Venture gesprochen haben, ging es immer um chinesisch-deutsche Joint Venture. Mittlerweile sind es eben deutsch-deutsche Joint Ventures, um hier auch in China die kritische Masse zu erreichen, um wirklich schlagkräftig zu sein. Und wenn hier die Tochtergesellschaften nicht mehr so wachsen, wie man sich das mal gerne gewünscht hat, dann ist so eine Kooperation mit einem Partner, den man aus Deutschland kennt, auf der Zuliefererseite durchaus möglich. Aber es ist auch denkbar, dass man mit anderen Unternehmen am gleichen Standort da einfach zusammengeht. Also da ist ein bisschen Fantasie auch vor Ort notwendig und ich empfehle den Leuten einfach sich zu unterhalten. Wer doch als deutsches Unternehmen mit seinen Nachbarn im Kontakt ist, also wirklich den physischen Nachbarn am gleichen Ort in dem gleichen Industriebezirk, der kennt sie doch und die trinken ein Bier zusammen und auch ein zweites und da ist doch der Fantasie erstmal freien Lauf gelassen, wie man kooperieren kann. Und das kann in vielen Bereichen sein, das kann auch in der IT sein, wo etwas möglich ist und da haben mehr Köpfe auch mehr Ideen, was da für alle Seiten das Beste sein kann.
Ja, ich bedanke mich bei allen Experten und Teilnehmern. Wir wissen, dass es eine Welt sehr unvorhersehbar ist und wir haben eine sehr schwierige Lage im Marktumfeld China für deutschen Mittelstand. Und wir haben heute sehr viele kreative, aber auch mutige Maßnahmen angesprochen. Leider reicht uns die Zeit nicht. Und ich freue mich aber dennoch, dass wir uns wieder treffen, weil das ist eine Welt, wo viel mehr Fragen gibt als Antwort. Deswegen soll man auch sich zusammentreffen und sich austauschen.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.